Reto, deine Frau ist Deutsche, du bist Schweizer. Was war da so der größte Kulturschock in eurer Ehe?
Ja, der fing eigentlich an vor unserer Ehe. Und zwar haben wir ein Fußballspiel geschaut, Schweiz-Deutschland, und dann hat sie gejubelt, dass Deutschland ein Tor schoss. Und das habe ich fast nicht ertragen. Das war für mich ein Schock. Wie kann man für Deutschland fähnen, wenn die Schweiz spielt? Es gab dann eine Zeit, wo wir unsere Spiele getrennt schauen mussten, wenn Schweiz-Deutschland spielte. Aber das hat sich mittlerweile auch eingerenkt. Und ich freue mich mittlerweile, wenn Deutschland auch mal wieder gewinnt, was ja in letzter Zeit nicht so oft vorkam.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und heute ist mit dabei der Reto Pelli. Herzlich willkommen.
Danke vielmals.
Ja, bei Machbar bekommt ihr Tipps, um euren nächsten einen Schritt näher zu Jesus zu führen. Und heute sprechen wir darüber, wie Gemeinden eine echte Evangelisationskultur entwickeln und wie man dabei nicht aufgibt, auch wenn es manchmal langsam geht. Und wir werfen außerdem einen kurzen Blick auf Retos Gemeindeprojekt 42 Tage für meine Freunde und hören, wie es um die Gemeindelandschaft so in der Schweiz bestellt ist. Reto, ich stell dich kurz vor. Du bist Mitte 60 und
Mitte 50.
Mitte 50. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich älter gemacht, als du bist. Ja, dann sind wir ungefähr gleich alt.
Und du kannst. Ich bin älter aus, aber ich bin noch nicht. Ich bin 56.
Ja, Entschuldigung. Du kamst als Jugendlicher bei einem Pfingstlager zum Glauben. Du hast Drogeriefachmann gelernt, aber auch schon in jungen Jahren auf dem Pfingstlager gepredigt selber und auch Bekehrungen erlebt, dass Menschen sich zu Christus wenden. Und seit 1997 bist du Pastor an der und auch Leiter des Bereichs Multiplikation in der Prismakirche in Rapperswil in der Schweiz. Die Prismakirche, die wurde 1883 gegründet, stimmt das?
Ja, das stimmt. Boah. Das ist eine alte Kirche, genau.
Und die ist in den letzten 30 Jahren aber von etwa 60 auf 1200 Mitglieder gewachsen.
Ja, so ungefähr. Ja. Genau. Als wir hier angefangen haben, 1997, meine Frau und ich habe als Praktikant angefangen. Da war die Gemeinde nur noch etwa 60 Leute, zerstritten, überaltert, und es ging so zu und her wie bei Räubers. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du dieses Buch. Es war eine schlechte Kultur. Alle hatten genug vom Streiten, das war das Gute. Wir hatten praktisch keine Jugendlichen mehr. Wir hatten eine Jungschar mit 6 Kindern und 6 Leitern. Und das ging wirklich. Also ich bin oft aus diesen Sitzungen nach Hause gegangen, hatte viele Tränen vergossen am Anfang. Es war wirklich ganz schwierig, so das erste Jahr hier.
Ja. Reto, du bist mit Marlies verheiratet, mehrfacher Vater und Schönwetter-Vespa-Fahrer.
Genau, ich habe mir auf meinem 50. Geburtstag keine Harley gekauft, wie es viele andere machen, sondern nur eine Vespa. Und ich wohne hier am Zürichsee, übrigens in den Slums von der Stadt. Roger Federer wohnt ja auch hier, der Tennisspieler, hat eine wunderbare Villa auf Luftlinie 500 Meter von mir weg, direkt am See. Und ich im Sommer nutze ich die Vespa. Dann ist man viel schneller, bei uns hat es viel Verkehr, man kommt so viel schneller durch. Und ja, Schönwetterfahrer, genau.
Reto, du hast mal eine provokante Frage gestellt. Was würde fehlen, wenn es unsere Gemeinden gar nicht gibt? Wie relevant sind wir eigentlich? Warum ist diese Frage so wichtig, bevor wir überhaupt über Veränderung in der Gemeinde nachdenken?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich mal als Gemeinde die Frage stellt, warum gibt es uns überhaupt? Und vor allem auch die Frage stellt, was ist eigentlich der biblische Auftrag für uns als Kirche? Ich merke, ich bin auch unterwegs in Beratungen für Gemeinden. Ganz viele Gemeinden drehen sich immer nur um sich selber. Und ich glaube, es ist relevant zu fragen, für was gibt es uns? Würde etwas fehlen in dieser Stadt, in diesem Ort, wo wir sind, wenn es uns nicht gäbe? Würde es überhaupt jemand merken? Und ich glaube, das ist ein guter Anfangspunkt, um mal darüber nachzudenken. Ja.
In Deutschland kommen laut Statistik im Durchschnitt 1,5 neue Mitglieder pro Jahr in eine FEG-Gemeinde. In der Schweiz sieht das ganz ähnlich aus. Wenn wir ehrlich sind, warum reicht es nicht einfach, ein paar neue Evangelisations-Events zu starten. Warum braucht es eine Kulturveränderung?
Ja, genau wegen dem, was du sagst. Also ich glaube, es ist die Aufgabe von einem Leiter, einem Pastor und einer Gemeindeleitung mal zu definieren, wie ist eigentlich die Realität. Die Realität ist immer der Freund des Leiters. Und ich glaube, wir sollten hinschauen, was passiert eigentlich, was ist die Not? Und für mich ist das schon eine riesige Not, wenn die Zahl stimmt, die du jetzt gesagt hast. Boah, das beschäftigt mich brutal, weil ich denke, hey, wir haben so eine gute Botschaft, aber viele Kirchen erreichen ihre Freunde nicht und das tut mir sehr, sehr weh. Und ich glaube, wir sollten eigentlich bei der Not anfangen, nicht bei der Vision. Was ist eigentlich die Not? Und da bin ich ein Freund auch von Zahlen an diesem Punkt, mal einfach realistisch mal eine Analyse zu machen. Wo stehen wir als Kirche? Damals, wir waren 60 Leute. Wie viele Menschen kommen dazu? Und zwar nicht Transferwachstum, sondern wirklich, wo Jesus kennenlernen. Und lass uns mal dort beginnen. Und dann wäre der nächste Schritt für mich als Kirche mal ernsthaft zu fragen, was ist eigentlich der biblische Auftrag, den Jesus uns gegeben hat? Also mal ernsthaft zu fragen, ganz am Anfang, bevor wir in Aktivismus kommen, was ist eigentlich der biblische Auftrag, den wir als Kirche haben? Und wir haben das bei uns so gemacht mit diesen 60 Leuten. Wir haben diese Frage an die Basis gegeben. Damals gab es ein paar wenige Kleingruppen. Und haben gesagt, schreibt mal alles auf, was ihr findet, was der biblische Auftrag ist. Wir haben ihnen etwa 25 Bibelstellen gegeben. Für uns als Leiter war klar, was es ist. Aber das war wichtig, der Prozess zu machen, dass die Gemeinde das versteht. Und interessanterweise kommt man dann auf 5, vielleicht 6 Aufträge. Apostelgeschichte 2 zum Beispiel, die erste Kirche, die mich begeistert, wenn wir die anschauen. Was sind eigentlich die Werte, die Kirche gelebt haben? Einerseits war es Gemeinschaft. Sie hatten eine intensive Gemeinschaft. Sie haben sich unterrichten lassen, Lehre und Jüngerschaft, ganz wichtig. Sie waren diakonisch tätig. Sie haben sich versorgt, gegenseitig füreinander geschaut. Sie haben angebetet, Anbetung als ein wichtiger Wert. Und das Fünfte, es kamen fast täglich Leute dazu zum Glauben. Also die waren hochevangelistisch. Und ich glaube, das sollten wir mal wieder definieren. Sind wir in diesen 5 Aufträgen wirklich dran als Kirche? Auch hier wieder die Realität. Lasst uns mal ganz, ganz ehrlich werden. Und ich merke, wenn wir das nicht machen, wenn wir da nicht ehrlich werden, dann spielen wir Kirche. Und das mag ich nicht. Ich mag nicht Kirche spielen. Es ist zu wichtig, um was es geht. Also lasst uns mal definieren, wo wir wirklich stehen bei diesen Werten. Und das nicht als Entmutigung, sondern sagen, okay, und jetzt was machen wir? Wir reden von machbar. Jesus hat gesagt, Macht zu Jüngern. Was ist unser Auftrag? Und dann mal zu überlegen, wie könnten wir die Menschen in unserer Stadt erreichen? Was bräuchte es? Was müssten wir ändern? Und wie könnten wir eine Kultur generieren, wo es normal wird, dass Menschen zum Glauben kommen? Vielleicht mal so viel. Du fragst nach. Ich kann schon noch weiter erzählen.
Also so eine Kultur... Veränderung, die braucht ja irgendwie viel mehr Zeit. Und es ist gut, wenn wir uns dessen von vornherein irgendwie bewusst sind. Ich weiß nicht, wie du das da selber erlebt hast, auch in deiner Gemeinde von bis. Aber damit wir uns von langsamen Entwicklungen nicht entmutigen lassen. Also, was ist da, was kannst du dazu sagen?
Also, wenn man. Ich spreche jetzt im Moment über Leitung, Leiterschaft und ich hoffe, ihr könnt gut mit, wenn ich auch ein paar Begriffe gebrauche, die vielleicht in der Gemeinde nicht so üblich sind. Ich glaube, wir sollten uns überlegen, was sind die Ziele der Gemeinde? Die hat man relativ schnell definiert, oder? Man kann sagen, wir möchten die nächsten 50 Leute erreichen oder so. Wir haben eine Strategie oder einen Plan. Hat übrigens Jesus auch einen Plan und Paulus auch. Und dann gibt es eine Struktur. Jetzt für eine Veränderung der Ziele, da braucht man ein paar Wochen und dann hat man die. Eine Struktur zu verändern braucht ein paar Monate. Eine Kultur zu verändern braucht 5 bis 7 Jahre. Kann das gut erklären bei den Kindern, oder? Wie lange dauert es, bis ein Kind die Zähne selber putzt, bis ein Kind Danke sagt immer? Das hat mit Kultur zu tun in der Familie. Beispiel aus meiner Familie, ich bin mit meinen Kindern Fahrrad gefahren, als sie klein waren. Und mir war sehr wichtig, dass sie einen Helm tragen. In der Schweiz ist Helmpflicht, nicht Helmpflicht für Fahrrad, aber empfohlen. Und irgendwann sagt meine Tochter, etwa 4-jährig, Papa, warum trägst du keinen Helm? Und sie hat gewonnen. Ich hatte kein Argument. Ich habe gemerkt, ich lebe die Kultur nicht vor. dann kann ich nicht erwarten, dass meine Kinder den Helm tragen. Also habe ich mir einen Helm gekauft und ab diesem Tag habe ich einen Helm getragen. Und dann war es klar, das ist die Kultur, die wir wollen als Familie. Jede Familie hat eine Kultur, jede Kirche hat eine Kultur. Und das wäre mal ganz interessant, wenn ich in Kirchen beratend unterwegs bin, dann frage ich mal, was hat eure Kultur? Was ist eure Kultur? Wie kann man feststellen, was die Kultur einer Kirche ist? A, für was betet die Kirche? Meine Beobachtung ist, die Hauptsache der Gebete geht's: Herr, hilf mir, heile mich, mach mich gesund, bewahre mich, beschütze mich. Wir leben in einem der reichsten Länder, Deutschland, Schweiz, Europas, der Welt. Wir sind die bestversicherte Nation der Welt in der Schweiz und wir beten diese Gebete. Beten wir für Menschen, die nicht da sind? Ist das Kultur? Du kannst es dort gut erkennen. Du kannst zweitens erkennen, für was gibt die Gemeinde Geld aus? Das hat was zu tun mit Kultur. Also zeigt mir eure Budget und ich sage euch, was eure Kultur ist. Und das Dritte ist, Kultur ist das, was man automatisch macht. Also das, was so verankert ist, dass es nicht gespielt ist, kein Theater. Und das ist ein wichtiger Punkt. Oder wenn wir alle 2 Jahre eine Evangelisation machen und alle geben sich wahnsinnig Mühe in dieser Evangelisation, aber nachher wird es wieder Alltag und ich kann keine Freunde mitbringen, dann ist das keine Kultur, dann ist das eine Aktion. Und mein Ansatz ist, oder unser Ansatz, das habe ich relativ früh gecheckt, wir wollen nicht einfach nur eine Aktion, sondern wir wollen eine Kultur. Das heißt, wir haben mit diesen 60 zerstrittenen Menschen angefangen zu fragen, was ist der biblische Auftrag? Und das war der erste Schritt. Da waren wir uns dann einig, haben ein Leitbild kreiert aufgrund von dem und haben dann angefangen, ganz praktisch, was sind die Ziele für dieses Jahr? An was arbeiten wir? Und Ziele setzt man sich nicht nur, sondern man macht auch konkrete Maßnahmen. Man kann auch arbeiten im Wissen, dass das Wesentliche Jesus tut. Und das finden wir auch schon in der Bibel, oder? Paulus hat gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Aber Achtung, pflanzen und begießen ist unser Auftrag. Und dann können wir beten und hoffen, dass Jesus das Wachstum schenkt. Und so verändert man, ja, über Kulturveränderung könnte ich noch mehr sagen, aber vielleicht mal so viel.
Ja, danke. Reto, du hast am Anfang gesagt, es ist erstmal gut, so eine Analyse zu machen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was ist das überhaupt so unsere Kultur, bevor man überhaupt irgendwas verändert? Und dann hast du auch Begriffe verwendet wie Leitbild oder Vision oder sowas, ne, was du auch in Beratung mit anderen Gemeinden machst. Wie gelingt es einer Gemeinde, eine langfristige Vision zu entwickeln?
Ich glaube, wieder von dem Auftrag herkommt, also wirklich konsequent, was ist unser Auftrag? Und nicht, was ist die nächste Gemeindebauwelle, die kommt aus Amerika oder irgendwo oder aus Asien, sondern was ist der biblische Auftrag? Und wenn das der Auftrag ist, dann halten wir an diesem Auftrag fest, bis er erledigt ist. Ich habe kürzlich mit einer Gemeindeleiter gesprochen, der hat mir gesagt, ja, wir sind ja schon evangelistisch. Dann habe ich gesagt, okay, wie viele Leute erreicht ihr pro Jahr? Dann hat er mir gesagt, ja, vielleicht etwa 5 bis 10. Dann habe ich gesagt, wie groß ist eure Stadt? 42.000 Einwohner. Sind wir mal optimistisch. Ihr erreicht 2.000 Leute. Freund, ihr habt 40.000, die ihr nicht erreicht. Ihr seid nicht fertig. Und das ist meine Sicht der Dinge. Also Jesus hat uns den Auftrag gegeben, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und sein Wille ist, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und solange das nicht der Fall ist, haben wir zu tun. Ich brauche gerne das Beispiel von dem Schuhverkäufer, der nach Afrika geschickt wurde. Damals, als man noch Fax hatte und Telegram. Und er ging dorthin und hat, als er ankam, ein Telegram geschrieben, zurückgeschrieben: Ich komme zurück, hier ist kein Markt, alle laufen barfuß. Und er ging zurück. 3 Monate später haben sie den nächsten geschickt und der hat sich die Sache angeschaut und hat ein Telegramm zurückgeschrieben: Hier ist ein Riesenmarkt, schickt 4 Schiffe voll Schuhe, alle laufen barfuß. Und das ist für mich eine Frage der Haltung. Also sehe ich die Möglichkeiten, die da sind, oder knicke ich ein und sage, es ist alles so schwer und harter Boden und so. Meine Erfahrung ist, der Boden ist gar nicht so hart, aber wir müssen bereit sein, die Hausaufgaben zu machen.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, Reto, sagst du, der Auftrag ist klar, geht hin, macht zu Jüngern und solange noch nicht alle Jünger sind, haben wir den Auftrag.
Und, oder wenn Jesus kommt, ist es auch vorbei, aber dann fängt es erst an, aber dann ist der Auftrag beendet, genau. Und solange das nicht der Fall ist, haben wir einen Auftrag hier.
Und dann ist es eigentlich ganz gut, als Gemeinde mal nachzudenken, zu schauen, okay, wie ist denn eigentlich so unsere Evangelisationskultur und kommen bei uns Menschen zum Glauben und wenn nicht, warum nicht? Und was sollten wir dann tun, damit das passiert? Okay.
Genau diese Frage stellen. Das ist eine super Frage. Was müssen wir tun, dass es passiert? Es ist spannend, oder? Es gibt Leute, die sagen, wir müssten endlich mal mehr beten. Und ich sage, mach einen Haken dahinter. Amen, bitte mehr beten. Und andere sagen, wenn wir endlich mal mehr innere Motivation hätten, Erneuerung von innen nach außen, dann würde es passieren. Haken dahinter. Jawohl, genau. Die Dritten sagen, wenn wir mal richtig endlich leiten würden, mal gute Strukturen setzen und klare Visionen, Ziele, dann würde es passieren. Sag ich, jawohl, Haken dahinter. Die Vierten sagen, wenn wir endlich mal zeitgemäß kommunizieren würden, dann würde es passieren. Ich sage, Haken dahinter. Und weißt du was? Es braucht alles. Und das passiert in vielen Kirchen, dass man diese Dinge gegeneinander ausspielt. Die einen sagen, beten mehr und die anderen sagen, oh, wenn wir endlich mal eine kluge Homepage hätten und die Dritten sagen, wenn wir mehr Erneuerung von innen nach außen hätten, dann. Und dann gibt es die Diskussionen. Und was nicht verstanden wird, sind, dass das vier verschiedene Blicke sind. Und meine These und meine Überzeugung ist, es braucht alles von diesen vier. Man kann nicht alles gleichzeitig fördern, aber man sollte da dran sein. Und dann zu deiner Frage. Ich habe eine Gemeindeleitung beraten und habe gefragt, lasst uns mal ehrlich sein. Ihr wollt eine evangelistische Kultur und ich möchte jetzt mal, dass wir mal all unser Pokerface abziehen und die Hosen runterlassen, auf Deutsch gesagt. Wann hast du zum letzten Mal jemand eingeladen? Betretene Stille. Ich habe gesagt, Leute, hier ist ein sicherer Ort. Wir schwärzen einander nicht an. Es geht nicht um Moral, es geht um ehrlich werden. Hat der Erste gesagt, ich habe keine Zeit, um Beziehungen zu leben. Ich wüsste nicht, wen einladen. Der Zweite hat gesagt, ich habe vor 3/4 Jahren einen eingeladen, einer meiner Freunde. Habe ich gesagt, warum hast du ihn eingeladen? Hat er gesagt, ja, da war ein Helikopterpilot, der hat Zeugnis gegeben, das war spannend. Da habe ich meinen Freund, wusste ich, da kann ich meinen Freund einladen. Ach, spannend, jetzt sind wir auf einer spannenden Spur. Der Dritte hat gesagt, ich lade niemand ein, weil ich nicht weiß, wer wann predigt und gewisse Predigten sind mir einfach nur peinlich. Der Vierte hat gesagt, die Musik, das löscht mir so ab, das pfeift, die Technik funktioniert nicht, ich kann niemand dazu einladen. Gut, habe ich gesagt, jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt, jetzt sind wir mal alle ehrlich. Danke für eure Ehrlichkeit, ich schätze das. Und jetzt ist die Frage, wie müsste ein Gottesdienst sein, damit ihr eure Freunde einladet. Und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern dann, wenn sie bereit sind. Und dann haben wir angefangen zu überlegen. Und dann kommen die richtigen Fragen. Und ich sage nicht, ihr müsst alle die Gottesdienste machen, wie wir es in Prisma machen, überhaupt nicht. Aber ihr müsst überlegen, wie eure Gottesdienste zum Beispiel oder eure Evangelisationsstrategie aussieht, damit ihr Freunde mitnehmen könnt. Bei uns in Prisma passiert alles über Beziehungen. Beziehungsevangelisation. Wir machen praktisch keine Werbung. Wir haben keine zusätzlichen evangelistischen Veranstaltungen. Die Leute kommen bei uns in den Gottesdiensten zum Glauben, kommen in den Alpha-Kurse zum Beispiel. Das ist das Normale bei uns. Und da haben wir den Fokus drauf. Und zwar ist unser Anspruch, du kannst jeden Sonntag Freunde mitbringen, die Jesus nicht kennen. Und sie werden verstehen, um was es geht. Heißt das jetzt, dass unsere Predigten alle flach sind und oberflächlich? Ich glaube es nicht, im Gegenteil. Ich glaube, man kann gut für Christen und Nicht-Christen predigen, aber die Sprache muss so sein, dass sie jeder versteht. Und das hat etwas mit Liebe zu tun. Wie kommunizieren wir, dass es Menschen verstehen? Übrigens, wir kommunizieren immer. Einfach die einen kommunizieren schlecht und die anderen gut. Also das sind so Fragen. Und dann bei uns, wir hatten am Anfang, dass ihr uns richtig versteht, meine Frau hat Gitarre gespielt, ich habe die Folien geschoben. Das war der Anfang. Wir hatten noch einen Flötenspieler am Anfang. So haben wir angefangen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben keine gute Musiker bei uns. Weil Musik ist ein wichtiges Instrument, das Gott braucht. Dann haben wir angefangen mit Serien von 2-3 Sonntagen, wo wir gesagt haben, okay, da laden wir gute Musiker ein, die im guten Rahmen eine Qualität bieten können und bereiten uns speziell darauf vor. Wir haben angefangen mit Talk-Gottesdiensten, sogenannten, oder man kann sagen Zeugnis-Gottesdiensten, wo Menschen ihre Geschichte mit Jesus erzählen in einem Gespräch. Es hat etwa 2 Jahre gedauert, bis unsere Leute das Vertrauen hatten, dass sie eingeladen haben. Aber heute ist das Kultur bei uns. Wir haben jedes Jahr sieben so Talk-Gottesdienste. Die Bude ist rammelvoll, wenn wir das machen, weil die Leute wissen, da können wir unsere Freunde mitbringen. Und wisst ihr was? Die kommen zum Glauben. Also, ich muss nicht lange zurückschauen. Ich kann dir eine Geschichte erzählen von letzter Woche. Giovanni kam im Gottesdienst das erste Mal, wurde mitgebracht vom Vater seiner Freundin. Ich habe einen Aufruf gemacht, Giovanni kam zum Glauben. Am Montag hat er bei der Familie sein Leben nochmal vor der gesamten Familie Jesus gebracht. Er kam am Montag in mein Büro, hat gesagt, Reto, ich möchte mit dir reden. Ich muss noch ein paar Sünden loswerden. Und das ist normal. Das ist nicht einmalig, sondern es ist, weil eine Kultur da ist.
Reto, viele Gemeinden haben ja volle Programme. Und du hast mal gesagt, Fokussierung geschieht durch Eliminierung. Was sollten Gemeinden weglassen, damit sie das Wesentliche tun können?
Oder wenn wir keine Zeit haben, Beziehungen zu leben, müssen wir uns nicht fragen, dann greift die besten Gottesdienste, die besten Evangelisationen greifen nicht. Und das ist meine Beobachtung. Viele sind so rampelvoll mit Sitzungen, mit Organisation beschäftigt, dass sie gar keine Kraft haben, in Beziehung zu leben. Und ich weiß, von was ich rede. Wir hatten auch so eine Phase. Also, die Frage ist richtig. Also, was lassen wir weg? Wir können nicht alles und wir müssen nicht alles. Und ich möchte euch sehr Mut machen, in Phasen zu denken. Also eine reife Gemeinde baust du nicht in 5 Jahren auf, da brauchst du etwa 20 Jahre, würde ich sagen. Jetzt haben wir mittlerweile einen Staff von über 25 Personen. Aber am Anfang waren wir zu zweit und dann mussten wir überlegen, was lassen wir weg und was können wir. Und was ich nicht weglassen würde, ist das Gebet. Das würde ich ganz hoch priorisieren, wirklich. Und ich würde, bei uns war jetzt die Strategie, wir entlasten das Kirchenprogramm so, dass wir den Fokus haben auf den Sonntag. Wir haben zum Beispiel bei uns jetzt, wir haben die Jungschar abgeschafft. Wir haben den Fokus voll auf den Sonntagmorgen mit den Kindern. Und das heißt, man muss auch heilige Kühe schlachten. Das tut weh. Aber Fokussierung geschieht tatsächlich durch Eliminierung. Und wenn du ein Feuer entfachen willst, wir kennen das von der Lupe, dann bündelt sie die Strahlen und dann gibt es die Kraft, um etwas zu entfachen. Und da braucht es Weisheit, da braucht es Gebet, dass man das merkt, was ist wie dran. Aber ich sehe viele Vollzeiter, viele Pastoren, die Zunge unten haben, weil sie einfach so viel, und es tut mir richtig leid, also ich leide damit. Ein anderer Punkt wäre hier, zu überlegen, wenn wir es wirklich ernst meinen, und ich provoziere jetzt da vielleicht ein bisschen, wie sieht es mit dem vollzeitlichen Personal aus? Unsere Strategie wäre ab 100 Leute den zweiten Vollzeiter. Also ich bin gekommen als Zweiter, wo wir 60 waren. Damit wir Energie haben, innovativ zu sein. Damit wir Energie haben, die Mitarbeiter zu schulen und so weiter. Also das sind dann, und darum habe ich gesagt, Budgetfragen. Eine Gemeinde mit 100 Leuten sollte 1,5 Stellen schaffen können, wenn eine Großzeitigkeit da ist und eine Vision. Und das wiederum hat Power gegeben, um die Leute zu schulen, zu trainieren und Qualität zu bringen auch. Qualität zieht Leute an mit Qualität. Auch so eine Beobachtung.
Ja. Reto, das war ein langer Prozess bei euch. Was hat dich ermutigt, auch an Durststrecken so dran zu bleiben? Also wenn du auch manchmal weniger Entwicklung gesehen hast in der Gemeinde.
Also zuerst mal wurde ich entmutigt. Ich hatte nach einem Jahr eine Depression, weil es kam niemand zum Glauben. Ich hatte den Eindruck, ich kam von der Schule, dachte, jetzt geht's endlich los, jetzt kann ich meine Gaben da voll einsetzen. Ich war vorher schon evangelistisch tätig und es war nur schwierig. Es war nur schwierig. Ich ging manchmal weinend nach Hause nach Sitzungen, weil es einfach wie bei Räubers war, wirklich nicht ganz schlechte Kultur. Man hat sich, es ging um Egoismus und so weiter. Und ich bin in eine Depression gerutscht. Das war hart. Und dann hat mir mein Kollege gesagt, Reto, das ist ein Teil deiner Ausbildung. Gott bildet dich gerade aus. Und ich habe dann Hilfe geholt und habe ein paar Muster auch bei mir entdeckt. Das wäre ein anderes Thema. Gott hat mich immer wieder durch herausfordernde Zeiten auch geführt. wo ich im Rückblick dankbar bin, aber wenn du drin bist, bist du überhaupt nicht dankbar, dann bist du im Überlebensmodus. Also das war schwierig und ich sage, Gemeindebau mit dem langen Atem, das ist nicht Honeymoon. Da sind viele Kämpfe mit verbunden, viele Schlachten. Ich kann ein Beispiel sagen, zum Beispiel die ersten 10 Jahre, als wir Alpha-Kurse machten und Wochenende waren, war ich immer krank an den Wochenende. Meine Frau konnte sagen, jetzt sind wieder Leute zum Glauben gekommen, zu Hause war der Teufel los, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gibt, oder wir reden oft vom Frontstage-Bereich, aber eigentlich müssten wir mit Leitern mehr vom Backstage-Bereich reden. Und wir vergleichen uns auch immer mit unserem Backstage-Bereich, mit dem Frontstage-Bereich des anderen. Und leider reden wir viel zu wenig darüber. Und ich glaube, die Themen wären auch wichtig. Oder was passiert eigentlich hinten durch? Also wo auch Kämpfe da sind und so weiter. Also und dann den langen Atem, immer wieder die Vision sehen. Hm. Also immer wieder, auch das zum Beispiel mein Kollege René Christen und ich, wir sind beides Alpha-Tiere. Und die Leute haben immer gefragt, wie funktioniert das ihr nebeneinander? Und die Antwort war, die Vision ist uns wichtiger als unsere eigene Befindlichkeit. Also wir haben gesagt, wenn wir wirklich wachsen wollen, dann freuen wir uns, wenn dem anderen Dinge gelingt. Und wir kommen nur weiter, wenn wir einander stärken. Wir sind total verschieden. Aber das war unser Schlüssel. Die Vision geht vor. Was hat Jesus vor hier? Und für das leben wir.
Ja, ja, danke für die wertvollen Einblicke, Reto. Reto, wie ist es? Kommt so eine Kulturveränderung von oben, also Gemeindeverantwortliche, Gemeindeleitung oder eher von unten, also einzelne Mitglieder? Was ist in dem Kontext gut zu wissen oder auch zu beachten?
Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. wenn du kannst als einzelnes Gemeindeglied, und das ist jetzt ein bisschen hart, aber du kannst die Kirche nicht verändern, wenn die Leitung nicht mitzieht. Das ist ein never ending Story. Du kannst beten. Du kannst, wie leitet man nach oben, wäre da die Frage, oder? Und du leitest nach oben, indem du gute Fragen stellst. Das ist Leitung nach oben. Aber wenn die Gemeindeleitung nicht mitzieht, dann ist es alle Kraft umsonst, weil die du da einsetzt. Das ist meine Beobachtung. Aber wenn eine Leitung die Demut hat und zu sagen, komm, wir definieren mal die Realität wirklich und wir lügen uns nicht in den eigenen Sack und wir brechen auf aus diesem, es gibt eine Krankheit in unseren Kirchen in Deutschland und in der Schweiz, die heißt Heilsegoismus.
Oder wie, das musst du erklären. Heilsegoismus.
Also, wir haben Jesus, uns geht's gut, warum sollen wir um die Menschen kümmern, die Jesus nicht haben? Und warum sollen wir uns jetzt da Mühe geben? Wir haben 2-mal gebaut in meiner Zeit hier und das waren richtig große Projekte, die ganz viel Energie absorbiert haben. Und da habe ich manchmal böse Mails gekriegt, ja, ihr wollt euch nur ein Denkmal bauen und so weiter. Und ich habe immer gesagt, wir bauen für die, die noch nicht da sind. Sonst müssten wir nicht bauen. Und die Sicht zu haben, hey, Gott hat noch was vor mit uns. Und wir fangen an mit 5 Broten und 2 Fischen und wir werden ehrlich über das, was ist. Wir weinen vielleicht sogar über das, was ist. Und wisst ihr, Schwäche ist ja für Jesus nie ein Problem. Nie. Auch in der Evangelisation nicht. Ich merke, er baut viel mehr sein Reich mit meiner Schwäche als mit meiner Stärke. Kann ich nachher vielleicht noch was dazu sagen. Aber wenn wir die Demut haben, als Gemeindeleitung hinzugehen und zu sagen, bei uns kommen seit 10 Jahren eigentlich kaum jemand zum Glauben. Wir erreichen nicht mal unsere eigenen jungen Leute. Und dann zu sagen, wir haben die Leitungsverantwortung und wir definieren die Realität und wir fangen da an und sagen, Jesus, aber du bist derselbe Jesus in Rapperswil wie in unserem Dorf oder dort. Und was du dort kannst du auch da. Wir kochen auch nur mit Wasser hier. Aber Jesus ist derselbe. Und es beginnt mit einem demütigen Herzen und mit einer Frage, Jesus, wie soll das gehen bei uns? Wie stellst du dir das vor? Und dann den Prozess, wo wir vorher ein bisschen beschrieben haben.
Ja, aber das fand ich einen guten Rat, wenn du eben nicht Leitung bist in der Gemeinde, gute Fragen zu stellen, um herauszufordern, nachzudenken. Aber was machst du, wenn Gemeindeleitung irgendwie gar nicht geschlossen hinter so einer Vision hinter so einem Leitbild steht? Was, wenn nur die Hälfte dabei ist, funktioniert das dann?
Jetzt führst du mich natürlich aufs Glatteis, weil ich kann ja fast nur verlieren, wenn ich was sage zu diesem Thema. Ich möchte es umkehren. Ich habe Leute erlebt, die waren evangelistisch absolut unfruchtbar. Und dann haben sie die Gemeinde gewechselt und kamen in eine Gemeinde, die den Auftrag wirklich lebt. Ich denke jetzt an Mauro, eine konkrete Person. Durch Mauro sind x Leute zum Glauben gekommen, weil er in einer Gemeinde das ausleben konnte, die seine Vision mittrug. Vorhin lagen seine Gaben brach, weil sie gar nicht gebraucht wurden oder gesehen wurden. Da ist dann schon die Frage, was ist weise? Manchmal ist es weise, auszuhalten, zu beten, dran zu bleiben. Aber es gibt auch den Punkt, wo ich sage, wenn eine Gemeinde partout nicht sich bewegen möchte, dann muss ich mir überlegen, wo investiere ich meine Talente. Und ich sage das mit großer Vorsicht. Ich möchte da niemandem aus der Gemeinde sagen, er soll wechseln oder so. Aber ich sehe, was möglich ist, wenn Leute zum Fliegen kommen, weil sie, also Mauro, gerade gestern war er auf der Bühne, wir hatten einen Gottesdienst über Geist geleitet sein und ich habe 20 Leute auf die Bühne geholt, die in der letzten Zeit zum Glauben kamen. Und dann habe ich der Gemeinde gezeigt, habe ich 20 weitere geholt und das waren die eingeladen haben. Und die kamen dann zusammen auf die Bühne und ich habe das gezeigt der Gemeinde und da war Mauro dabei. Oder durch Mauro kam zum Beispiel Ruth zum Glauben, durch Ruth kam Guido, ihr Mann, zum Glauben, Gisela, Godi und Gabi zum Glauben. Da waren ganze Ketten, wo man sieht, was passiert, wenn Menschen freigesetzt werden, wenn sie ihre Gaben leben können. Und wenn das brach liegt, da müssen wir auch gute Haushalter sein. Und ich lange kämpfen mit der Gemeinde, aber wenn es irgendwann, kann es auch sein, dass du wechseln musst. Weil wenn die Gemeinde die Leitung nicht den Sinn sieht und nicht mitzieht, dann liegen leider viele Gaben brach.
Reto, welche Rolle spielen so Kleingruppen, Zweierschaften innerhalb der Gemeinde, also auch bei der Entwicklung der Gemeindekultur und Alltagsmission? Habt ihr da so eine Struktur?
Wir haben jetzt nicht, bei den Kleingruppen haben wir jetzt nicht das Gewicht auf Evangelisation oder so, sondern dort haben wir den Schwerpunkt mehr auf geistliche Entwicklung als Ganzes. Also wir sagen, jeder von uns in der Gemeinde sollte in einer Kleingruppe sein und die kleinste Kleingruppe ist eine Zweierschaft. Mhm. Also es ist eigentlich egal, ob du in einer Kleingruppe größer bist oder Hauptsache ist, du bist verbindlich unterwegs. Und dort geht es mehr um Charakter, um Leben teilen, Rechenschaft geben. Von daher ist es uns schon wichtig. Was bei unserem Leitbild vielleicht noch speziell ist, und das möchte ich noch mal kurz zurück zur Frage von vorher. Bei uns heißt es so, der evangelistische Wert hat höchste Priorität. Das ist außergewöhnlich, habe ich noch nicht so schnell in einem anderen Leitbild gesehen. Aber ich möchte erklären, warum. Oder wenn wir die 5 Aufträge haben, Anbetung, Gemeinschaft, Diakon, Lehre und Jüngerschaft und Evangelisation, dann kann man ja sagen, okay, wir gewichten alle 5 Werte gleich. Meine Erfahrung ist, der schwierigste Wert in einer Kirche hochzubringen, also dass es Kultur wird, ist der evangelistische Wert. Und ich sage euch auch, warum. Bei Anbetung, Jüngerschaft, Diakonie und Gemeinschaft hast du mit Werten zu tun, die für die Christen sind. Also mit Leuten, die den Heiligen Geist haben. Bei Evangelisation hast du es mit einem Wert zu tun, mit Menschen, die den Heiligen Geist noch nicht haben. Du gehst auf fremdes Gebiet, das ist Kampf. Und das ist viel schwieriger, die Leute zu motivieren. Ich gebe euch einen neuen Lehrkurs über irgendein Thema, da kommen die Leute gerne. Und wir haben einen Worship-Abend, da kommen die Leute auch gerne. Ist auch wichtig, ich möchte das nicht despektierlich meinen. Aber wenn du sagst, Leute, wir bauen jetzt ein Gebäude und das ist nicht für uns, weil wir haben ja Platz hier. Wir machen uns auf und machen den Schritt wie Cornelius, wie Petrus, also zu Cornelius ging. Wir überschreiten Grenzen, die uns eigentlich gesetzt sind. Das kostet Mut, da gehen wir aus der Komfortzone. Das macht man nicht automatisch. Da braucht es immer wieder die Bereitschaft, das zu tun. Darum haben wir gesagt, der evangelistische Wert hat höchste Priorität. Wo zeigt sich das? Es zeigt sich, wie viel Energie wir in diesen Wert investieren. Und als Leiter zum Beispiel, oder man kann sagen, ja, Prisma ist jetzt eine Kirche mit, das läuft ja einfach. Stimmt nicht. Ich bin überzeugt, wenn wir da nicht dranbleiben würden, wäre innerhalb von 3 Jahren, wäre der Wert, würden wir uns um uns selber drehen. Der Sog ist immer von Outsidern zu Insidern. Der Sog ist immer von Gnade zu Gesetzlichkeit. Immer. Und als Leiter müssen wir dagegen halten und sagen, hey, stopp, wir wollen eine Gemeinde sein, die bekannt ist, dass Sünder hier willkommen sind. Es sollte der sicherste Ort sein, wenn du auf die Schnauze fällst, wo ist der beste Ort, wo du hin kannst? Hoffentlich ins Prisma, weil du da Gnade erlebst, Vergebung erlebst und neu aufstehen darfst, weil Jesus eine Vision hat mit dir. Und das heißt, wir müssen das ständig im Blick haben. Ich habe am Sonntag jetzt gepredigt über die drei Suchenden, Cornelius, über Lydia und der Kämmerer, und habe gezeigt, wie der Heilige Geist immer Leute zusammenführt. Das ist hochspannend, oder? Also, und dann habe ich am Schluss die Frage gestellt, denkt ihr, das war nur vor 2000 Jahren? Und dann habe ich all die Leute nach vorne geholt und gesagt, Freunde, das ist heute möglich. Und da habe ich eine tiefe Überzeugung dafür.
Ja, schön. Ihr bietet als Gemeinde Prisma Plus an. Das ist so ein Angebot für Leiter, die sich Unterstützung so beim Gemeindebau wünschen. Geht ihr dabei auch auf Evangelisationskultur ein? Und wenn ja, ist das ein
selbstverständlich.
Ja.
Also da lehren wir darüber, wie man eine Kultur verändert, weil der Ansatz ist wirklich Kulturveränderung und nicht aktionsorientiert. Ja, das ist ein großes Thema, weil das ist unser Herzschlag. Also bei allem, was wir tun. Und wir haben zum Beispiel auch die Prisma Plus Tour ist für Leiter konzipiert, wo wir 4 Tage laden wir sie ein, kostenlos, also für sie kostenlos, für uns nicht. Sie wohnen bei Privatpersonen unserer Kirche, damit sie erleben, dass das DNA eben auch dort ist. Und wir geben ihnen alles mit, was wir gelernt haben über Gemeindebau, auftragsorientierten Gemeindebau. Und viele berichten uns, dass sie kommen und genau das hören wir oft. Wir dachten, das sind Konzepte und wir erleben, dass das eine Kultur ist bei euch. Und das sollen sie spüren. Also das genau. Und wir geben das, was wir gelernt haben, einfach weiter. Unser Motto ist dort beschenkt, um weiter zu schenken, weil wir Beschenkte sind von Jesus und das möchten wir weitergeben.
Ach, schön. Ja, das ist cool. Was ist so der häufigste Fehler, den Gemeinden machen, wenn sie evangelistischer werden wollen?
Dass sie nur in Aktionen denken.
Und eben also nicht in Kultur.
Ich sage jetzt etwas ein bisschen Gewagtes. Wir haben kein Evangelisationsteam bei uns. Weißt du warum?
Weil ihr das als ganze Gemeinde leben wollt.
Wenn ich ein Evangelisationsteam hätte, würden sich 90% der Gemeinde einen Haken dahinter setzen und sagen, ja, wir haben ja das Team, die machen das. Und ich habe gesagt, wir werden kein Evangelisationsteam machen. Das ist die Aufgabe von uns allen. Ihr werdet meine Zeugen sein.
Ja.
Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also wenn Jesus in dir lebt, dann ist Jesus in dir auch evangelistisch. Ob du gut bist im Reden oder nicht, aber er in dir redet. Und er in dir wird dich befähigen und er wird dich führen, er wird dich leiten. Und darum glauben wir, der Auftrag gehört der ganzen Kirche. Übrigens auch, das ist ein anderer Aspekt, dass wir jeder Arbeitsbereich bei uns, also wir haben rund etwa 650 ehrenamtliche Mitarbeiter, soll wissen, was sie zum evangelistischen Auftrag beitragen. Ich mache ein Beispiel. Wir schenken Kaffee aus am Sonntagmorgen. Wir haben gesagt, das soll der beste Kaffee sein in der Stadt. Das soll ein Ausdruck von Liebe zu den Menschen. Und wie du hinter der Bar stehst, macht den Unterschied. Also wir versuchen, dort, wo wir können, Exzellenz zu leben. Exzellenz ist nicht Perfektionismus. Perfektionismus hat einen Maßstab und ob du den erreichst, das ist Druck. Aber Exzellenz heißt, mit den Möglichkeiten, die ich habe, möchte ich das Beste geben. Und das in jedem Bereich. Also wenn du hinter der Technik bist bei uns, weiß der Techniker, ich bin ein wichtiger Teil, dass diese Botschaft rauskommt, indem wir gute Tonqualität haben zum Beispiel. Also bin ich evangelistisch aktiv. Also das auch noch mal breiter zu verstehen.
Ja, sehr gut. Ich hatte vor kurzem den Martin P. Grünholz hier im Podcast und wir haben miteinander gesprochen über Erweckung bzw. geistlichen Aufbruch in Europa. Und er meinte, selbst wenn wir jetzt plötzlich eine richtige Erweckung hier in Europa hätten, wären unsere Gemeinden vermutlich überhaupt gar nicht in der Lage, das aufzufangen und irgendwie darauf zu reagieren. Wie siehst du das?
Ich hole ein bisschen aus. Ich habe bei uns in Rapperswil haben wir Störche. Wir haben einen Zoo, einen Kinderzoo, und da hat es auch Störche, mittlerweile auch Wildstörche viele. Und mein Büro ist im vierten Stock und ich saß da in meinem Büro und dann sind die Störche gekreist um mein Büro. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, zumindest hatte ich den Eindruck so, und hat gesagt, Reto, du weißt ja, die Störche bringen Babys. Schaffe Landeplätze, wo ich meine Babys platzieren kann. Schaffe Landeplätze, wo ich meine Babys platzieren kann. Und ich beobachte tatsächlich, dass viele Kirchen nicht offen sind für die Babys. Oder man betet zwar, das habe ich auch erlebt, wir haben Leute erlebt, die beten um Erweckung, aber den Preis zu bezahlen dafür, was das heißt, dass neue Menschen kommen mit einer anderen Kultur, mit vielleicht einem anderen Aussehen, mit vielleicht auch noch schmutzigen Schuhen, weil sie aus Gebieten kommen, die man lieber nicht möchte. Abgesehen davon haben sie dieselben Sünden wie die Christen, nur vielleicht nicht so versteckt. Das heißt genau das. Also sind wir bereit, den Preis zu bezahlen, damit Landeplätze für Babys passieren? Und ich merke, mein Beispiel, wir hatten eine Frau, die hat ganz am Anfang vor 30 Jahren immer um Erweckung gebeten. Und dann sind die ersten zum Glauben gekommen. 10 Leute, 20 Leute, 30. Und dann wurde sie plötzlich nicht mehr so wichtig. Und dann hat sie die Gemeinde verlassen. Und dann habe ich etwas gelernt. Du kannst um Erweckung beten, aber es ist nochmal eine ganz andere Sache, ob du auch bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Und zu sagen, hey, wir tun alles, damit wir die Menschen erreichen können, die Jesus noch nicht kennen. Beispiel: Nach dem Gottesdienst, meine ersten Ansprechpersonen sind nicht meine eigenen Schäfchen, sondern immer die Menschen, die neu da sind, die Jesus nicht kennen. Das weiß meine Gemeinde, die haben Priorität. Das heißt nicht, dass die Christen nicht wichtig sind, im Gegenteil. Aber nicht in dem Moment nach dem Gottesdienst. Das sind solche, auch wieder, das hat mit Kultur zu tun, oder? Und die Gemeinde weiß das. Die wissen, dass der Reto ist jetzt wieder bei den Leuten, die neu da sind, und wir sind auch dort. Und ich kann unter der Woche kommen, aber dann nicht. Und ich glaube tatsächlich, wenn Erweckung kommt und ich nehme gewisse Signale wahr, die mich sehr positiv stimmen, aber die Frage wird schon sein, können wir die Menschen auffangen? Und ich sage dir, wenn du eine Gemeinde bist und es kommen 10 Frischbekehrte dazu, das wird deine Gemeinde auf den Kopf stellen. Weil die werden die richtigen Fragen stellen. Die werden Dinge hinterfragen. Die werden liebgewonnene heilige Kühe hinterfragen, die man vielleicht schlachten muss. Beispiel bei uns: Wir haben unsere Kanzel abgeschafft. Ein 80-Jähriger hat die Kanzel, nachdem wir über den Auftrag gesprochen haben, hat er gesagt, wir brauchen die alte Holzkanzel nicht mehr. Das schafft nur Distanz. Und ist hingegangen und hat die zersägt. Und wir haben gesagt, du, aber das ist ja brutal für dich. Hat er gesagt, nein, ich habe verstanden, wir möchten mehr Nähe zu den Leuten. Ist nur ein Beispiel, ihr müsst nicht die Kanzeln versägen. Aber versteht ihr, das begeistert mich. Und die Helden in unserer Kirche sind die alten Leute, die das voll mittragen. Und abgesehen davon, auch in ihrer Generation kommen Leute zum Glauben. Der Älteste, den ich getauft habe, der zum Glauben kam, war 97. Also auch da, auch die Generation, die können wir erreichen. Die sind offen, offener denn je. Aber es braucht der Preis, den wir zahlen müssen. Was heißt es wirklich, eine auftragsorientierte Kirche zu werden? Anderes Beispiel. Die Musik, ständig ein Thema. Ach, die Lieder gefallen mir nicht, die Lautstärke und so weiter. Erster Punkt, die Musik ist im Fall nicht für dich, sondern für Gott. Die muss nicht dir gefallen, sondern Gott. Zweiter Punkt, wie könnten wir Anbetungslieder so verpacken, dass die Leute von heute den Zugang finden dazu? Und damit sage ich nichts über Stil. Es kann klassisch sein, es kann Jazz sein, es können Lieder sein. Aber bin ich bereit, auch mal zu verzichten, weil ich weiß, es dient dem Auftrag? Und da habe ich schon, ich sehe viel Schönes, aber ich habe auch bei manchen Gemeinden auch Bedenken, sage ich ehrlich.
Reto, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, ja, es ist eine Sache, für Erweckung zu beten, und eine andere, dann auch bereit zu sein, wenn sie kommt. Die Leute, die Babys aufzufangen und weiterzuführen. Wie können wir denn unsere Gemeinden so auf diesen geistlichen Aufbruch vorbereiten?
Also ganz viel von dem, was wir jetzt geredet haben, oder? Mhm. Also eine Kultur zu schaffen, ich glaube, das ist das Beste. Wir können sensibilisieren darauf. Mhm. Wir können beten. Also ich glaube nach wie vor, bei uns in Rapperswil gab es einen Pastor, der war vor uns, zwei Generationen vor uns, da kam kein einziger zum Glauben. Aber er hat mir mal gesagt, er ist jetzt gestorben mittlerweile, er hätte unter Tränen gebetet hier um Aufbruch. Also, dass ich mich richtig verstehe, ich sage nicht, wir können Aufbruch machen. Es ist Gnade, immer Gnade. Und Rapperswil ist nicht Zürich und Zürich ist nicht Bern. Es hat immer auch noch geistliche Komponenten, die wir, da hüte ich mich davor zu sagen, nur wegen dem und dem. Also das ist aber ich glaube, ich würde beim Gebet anfangen. Und vielleicht noch ein Aspekt, der mir wirklich, wirklich, wenn mich Leute fragen, was ist der Schlüssel? Dann sage ich in der Regel, es gibt nicht den Schlüssel. Aber wenn Sie mich doch zwingen, einen Schlüssel zu nennen, dann würde ich sagen, das Evangelium neu begreifen. Neu verstehen, was wir haben in Jesus. Die Erlösung neu zu verstehen, dass Jesus alles für mich gegeben hat. Und das machen wir so schnell einen Haken dahinter. Aber ich glaube, wir haben oft noch ein oberflächliches Verständnis von Erlösung. Was heißt das, dass Jesus für mich gestorben ist? Was heißt das in Bezug auf meine Identität, auf Gemeinschaft mit Jesus zu haben? Und wir haben, das war das Zweite, was wir gemacht haben neben dem Leitbild, wir haben 2 Jahre lang nur über Erlösung gepredigt am Anfang, damit die Leute wieder verstehen, wie gut das Evangelium wirklich ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, viele Christen sind müde, weil sie so viele Appelle gehört haben, so viele, du solltest und geh doch mal und wenn ihr euch besser anstrengt. Und das könnte auch heute mit diesem Podcast wieder passieren. Und darum sage ich das, nicht dort ansetzen, sondern schaut in die Bibel, lernt diesen Jesus noch besser kennen, lernt diesen Jesus noch mehr lieben, pflegt oder noch anders gesagt, lasst euch noch mehr von Jesus lieben. Oder wenn ihr Leute prügeln müssen und sagen, hey, jetzt müsst ihr mal endlich evangelistisch aktiv werden. Völlig falscher Ansatz. Hm. Ich bringe das Beispiel vom Schatz im Acker. Da geht er hin, pflügt und er entdeckt den Schatz. Und er geht nach Hause. Und warum ist er bereit, alles zu verkaufen? Weil er den Schatz entdeckt hat. Weil er entdeckt hat, wie gut Jesus ist. Und wenn wir nicht bereit sind, alles hinzugeben und die Gemeinde hinzugeben, dass sie auftragsorientiert wird, dann haben wir den Schatz noch nicht entdeckt. Noch zu wenig fest entdeckt, wie gut Jesus wirklich ist. Und wenn ich, und jetzt bin ich wieder beim Heilsegoismus, wenn ich das richtig verstanden habe, wie gut Jesus ist, dann kann ich doch das nicht für mich behalten. Also, das geht nicht. Und darum ist mein Ansatz nicht, jetzt musst du endlich evangelistisch werden, sondern wenn du das nicht auf dem Herzen hast, dann sage ich dir, alles gut, lerne Jesus noch besser kennen. Hm. Hast noch zu wenig vom Schatz entdeckt, wie gut dieser Jesus wirklich ist. Und das wäre mein Ansatz auch. Die Hauptmotivation für Evangelisation ist für mich nicht die Hölle, sondern die Hauptmotivation für Evangelisation ist, Jesus ist nicht nur das Beste zum Sterben, er ist auch das Beste zum Leben. Das wünsche ich jedem, diese Beziehung zu Jesus zu haben, diese Vergebung der Schuld zu erfahren, diese unvorweggenommene Liebe, diese Annahme, diese Bestätigung, die er mir gibt, dass ich einfach so zu ihm kommen kann, wie ich bin, das finde ich nur bei Jesus. Hm. Und ich glaube, dort würde ich ansetzen, auch als Gemeinde, predige mal ja ein Jahr lang einfach über Erlösung. Und du kannst dich prüfen, wie viele Gottesdienste haben wir, wo wir Ansprüche stellen und wie viele haben wir, wo wir Zusprüche stellen. Ich sage 80% Zuspruch, 80% Erlösung. Die Heiligung erfolgt aus der Erlösung. Das ist meine Beobachtung immer wieder. Vielleicht ein Beispiel, Micha, er kam aus der Punk-Szene, war Hooligan, zuerst in der linken, nachher in der rechten Szene, hat mit Drogen gedealt, ging nach Südamerika, ganz ein wildes Leben, Frauen, weiß ich was alles, kommt bei uns in ein Camp mit 100 Jugendlichen. Sein Schwager hat ihn eingeladen und hat gesagt, hier hat es hübsche Frauen, könntest du ja mal mitkommen. Und er kam mit, das war sein Lockvogel. Und mit, mich aber ein Eiskasten. Also erstens super trainiert, ein riesen Körper, aber total kalt. Und dann hat er zugehört bei unseren Predigten und dann gab es den Abend, wo wir über Narnia hatten wir, war der Aufhänger, haben wir geredet über Jesus und dass Jesus einlädt, nach Hause zu kommen. Und ich hatte so Kronen dabei und habe gesagt, heute Abend lade ich ein, wer nach Hause kommen möchte, zu Jesus, weil Jesus dich sucht. Und dann kam Micha nach vorne gerannt, dieser Eisklotz, Tränen liefen ihm unter und ich habe ihm die Krone gegeben und habe gesagt, hey, Micha, willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Die Suche ist zu Ende. Micha hat geweint und dann habe ich mich wöchentlich mit ihm getroffen. Micha hat im ersten halben Jahr, jedes Wochenende war er noch besoffen. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, Reto, du darfst ihm nichts sagen. Ich werde mit ihm reden. Und wir haben ihn bei uns in der Familie adoptiert. Also adoptiert ist ein erwachsener Mann, aber kam zum Essen, hat mit unseren Kindern zusammen. Und wir sind jedes Mal joggen gegangen, hat geschlotet, geraucht wie ein Bürstenbinder, gesoffen. Und nach einem halben Jahr beim Joggen sagte mir Reto, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr nach Alkohol. Meinst du, ich sollte damit aufhören? Habe ich ihm gesagt, was denkst du, was dir der Heilige Geist sagt? Und dann hat er gemerkt, dass der Heilige Geist mit ihm redet und er hat aufgehört zu trinken, hat aufgehört zu rauchen. Micha ist einer der begnadetsten Evangelisten in unserer Kirche, wo heute Männer zum Glauben kommen durch ihn, wo seine Geschichte jedes Mal, wenn er sie erzählt, weint er. Wäre auch mal jemand für die machbar, für ein Tod, ganz spannende Geschichte. Und wisst ihr, da habe ich auch wieder, wenn er Jesus richtig erlebt und erfährt und die Liebe von Jesus, dann ist die Heiligung eine natürliche Folge davon. Mhm. Achtung, ich folge Jesus nach, weil er mich liebt und nicht damit er mich liebt. Mhm. Und ich sehe viele Christen, die folgen Jesus nach, damit er sie liebt. Und sie haben denkt, wenn ich heute nicht stille Zeit gemacht habe, wenn ich nicht gebetet habe und wenn ich nicht den Zehnten gebe, dann liebt mich Jesus nicht mehr. Und das ist so ein Quatsch. Seine Liebe ist immer zuerst. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt, heißt es in Johannesbrief. Und aus dieser empfangenen Liebe folgt mein Gehorsam. Aus dieser empfangenen Liebe folgt meine Motivation, anderen von Jesus zu erzählen. Weil er ist so gut. Er ist so gut. Und wenn Leute nicht evangelistisch aktiv sind, oder dann bringt alles Brüder nichts, dann muss ich ihnen Jesus besser zeigen. Und nachher zeigen, hey, ist Jesus gut? Und alle würden sagen, ja, ist es die beste Entscheidung in deinem Leben, dass du Jesus kennengelernt hast? Ja. Möchtest du das anderen weiter sagen? Nein, ich habe Angst. Aber dann sage ich, hey, der Heilige Geist befähigt dich und gib das weiter, was er in deinem Leben tut. Da würde ich ansetzen.
Also, habe ich richtig verstanden, weniger appellorientiert und mehr wirklich einzutauchen in die Liebe von Jesus, das zu verstehen, darin zu wachsen, sich damit mit ihm zu beschäftigen. Und letztendlich ist es ja auch das, ist mir eingefallen, wo du das so ausgeführt hast, wie Paulus auch sagt. Ne? Paulus sagt, die Liebe Christi drängt mich, drängt uns. Ne? Und das ist das, was ein guter Motivator ist, sage ich mal. Ne? Nicht, ja, du musst, jetzt muss ich noch irgendwie meinen Nachbarn einladen oder sowas, sondern wenn ich wirklich erfüllt bin von der Liebe Christi, dann kann ich gar nicht anders als den Nächsten.
Genau, und manchmal muss ich mir das auch wieder einen Schubs geben, weil auch in mir so der Egoismus, manchmal soll ich das jetzt und so, und dann muss ich mich auch sagen, Jesus, das ist dein Auftrag, also ich gehe, ich überwinde. Aber Paulus sagt ja auch im Galaterbrief, oder? Jesus und nichts ist alles. Jesus reicht. Und wir sagen oft, Jesus, oder im Galaterbrief war ja die Diskussion, Jesus und die Beschneidung, dann ist das alles. Und das ist, und Paulus sagt, wer das lehrt, der sei verflucht. Das ist ja ganz, ganz knallhart. Oder wo wir sagen, Jesus und das, was ich noch leisten kann, das macht meine Rettung aus. Das ist völlig falsch. Jesus alleine reicht. Und aus diesem Empfangenen, was Jesus für mich getan hat, da wächst nachher die gute Frucht, weil ich beschenkt bin. Unser Motto ist beschenkt, um zu beschenken in der Kirche. Und das ist nicht nur ein Motto, das ist eine theologische Überzeugung. Also immer wieder zuerst sich beschenken lassen von Jesus und aus diesem Beschenktsein heraus weiterziehen. Bitte nicht umkehren. Wir folgen Jesus nach, weil er uns liebt und nicht, damit er uns liebt. Wenn wir Jesus nachfolgen, damit er uns liebt, dann leben wir ein religiöses Christsein, aber nicht Evangelium. Hm.
Im FEG Deutschland Podcast, da hast du gesagt, viele Christen würden gerne einen ansteckenden Lebensstil leben, wissen aber nicht wie und sind auch frustriert über das, was sie erlebt haben. Jetzt, was denkst du, ist notwendig, um diese Christen auszurüsten? Ja, du sagst, um in der Heiligung zu wachsen, schau auf Christus, beschäftige dich mit ihm. Ja, denkst du, das ist alles?
Nein, nein, es geht schon weiter. Natürlich müssen wir auch ganz praktische Hilfestellungen geben. Und meine Beobachtung ist, das wäre spannend, mal dann auch eure Sicht, dass, wenn viele Christen den Begriff Evangelisation hören, dann haben sie ein ganz bestimmtes Bild im Kopf. Und das Bild heißt, ich muss mit jemandem über Jesus reden, den ich nicht kenne, obwohl ich das nicht richtig kann. Also sie haben ein Bild im Kopf von gewissen Evangelisten, oder? Man muss auf die Straße gehen, jedem ein Traktat in die Hand drücken, und damit sage ich nicht, dass das nicht auch für gewisse Leute dran sein kann, Klammer zu. Aber sie haben eine Engführung von Evangelisation im Kopf. Und ich persönlich, ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, da ist Satan ein Riesen-Coup gelungen, indem er die Christen reduziert auf Evangelisation. Ich muss jemandem etwas weitergeben, was ich nicht kann und nicht befähigt bin dazu und den ich nicht kenne. Und damit überfordert er 90% der Christen und es löscht ihnen ab. Dazu kommt, dass viele Evangelisation erfahren haben als Schlaghammermethode. Man haut das Evangelium jemandem über den Kopf und wenn du nicht willst, dann schlage ich nochmal mit der Bibel drüber und habe noch ein paar Bibelverse und so, jetzt bekehr dich, sonst kommst du sowieso in die Hölle. Und man hört 10 Strophen Lieder, bis sich dann der Letzte aus Angst bekehrt hat. Ich glaube, es ist eine zu kurz, zu viel zu verkürzt vom Evangelium. Meine These ist, Gott hat dich wunderbar geschaffen und du in deiner Art lebe deinen Evangelisationsstil. Ich habe in meinem Material 42 Tage Leben für meine Freunde 6 Stile drin, verschiedene Arten, wie man evangelisieren kann, und meistens ist man eine Kombination von Stilen. Und ich habe gemerkt, wenn die Leute das ausfüllen, habe gerade jetzt wieder eine Schulung gehabt bei uns in der Prisma Akademie darüber, dann füllen sie das aus und das erste Mal im Leben denken sie, wow, ich kann mit meinem dienenden Stil evangelisieren, indem ich anderen Menschen Gutes tue. Das kann Türen öffnen, also wie Tabitha zum Beispiel. Kennt man Tabitha in der Bibel? Die wenigsten kennen sie. Warum? Weil sie einen dienenden Stil hatte und weil sie den alten Frauen die Wäsche geflickt hat und weil sie denen Gutes tat. Und als Tabitha starb, sind x Frauen gekommen. Als sie auferstand, sind so viele zum Glauben gekommen. Die hat den dienenden Stil. Andere haben mehr einen intellektuellen Stil, die gerne argumentieren. Wieder andere haben einen zeugnishaften Stil, wo sie ihre Geschichte gerne erzählen. Andere haben einen einladenden Stil. Die können nicht so gut über Jesus reden, aber sie sind super gut im Einladen. Denen sollte jede Kirche einen Bus kaufen, dass die ihre Freunde mitbringen können. Und dann gibt es noch den konfrontativen Stil. Das haben auch gewisse, die gut sind, im Leute konfrontieren. Und ich habe gemerkt, wenn die Leute das ausfüllen, merken sie plötzlich, wow, ich kann ja evangelisieren in der Art, wie ich bin. Und ich muss mich nicht verbiegen. Ich muss nicht Billy Graham sein oder irgend sonst wer, sondern ich kann den Reto Pelli sein mit seinen eigenen Begabungen. Und Gott hat uns so verschieden gemacht. Warum sollten wir beim Evangelisieren alle gleich sein? Das ist ja ein totaler Stumpfsinn. Also, was ist mein Stil? Und ich werde es anders machen als du. Ich kann übrigens auch nicht in der Rüstung von Saul, sondern David hat gesagt, es geht mir nicht in der Rüstung von Saul, ich muss mit den 5 Steinen den Goliath erschlagen. Also, und das hilft sehr, diese Lektionen, dass Menschen ihren Stil leben können. Und das ist ein ganz großes Aufschnaufen. Und ich habe damals, als wir die Kampagne 42 Tage bei uns zum ersten Mal gemacht haben, und als ich über diesen Wert gepredigt habe, habe ich so einen großen Holzhammer gehabt und habe die Eltern und die Gemeinde gefragt, wer hat Evangelium so erfahren, dass man ihnen so einen Holzhammer auf den Deckel schlug? Und das war ein ernster Moment. Und dann haben ein paar aufgestreckt. Und du hast gemerkt, wie tief der Schlag noch sitzt. Und wie viel Schmerz damit verbunden ist. Und dann habe ich gefragt, und wer hat gelernt, dass man so evangelisieren muss, indem man diesen schweren Hammer nimmt und den anderen über den Kopf schlägt? Haben wieder ein paar aufgeschreckt. Und dann hatten wir einen Heilungsmoment, wo ich gesagt habe, Jesus muss uns heilen an diesem Punkt. Und wir werden diesen Holzhammer in unserer Kirche werden wir nicht mehr so evangelisieren, sondern wir werden von der Güte von Jesus reden. Wir werden von dem reden, was Jesus getan hat. Und wir werden immer den Leuten keine Pistole auf die Brust setzen, sondern wir geben immer einen Notausgang, dass sie ohne Gesichtsverlust auch rausgehen können. Und wisst ihr, wenn wir so evangelisieren, ich bin da so entspannt, der Heilige Geist zieht, wenn er zieht, dann fallen die Früchte. Da muss ich keinen Druck ausüben, dann kann ich einfach einladen und die Leute kommen, weil sie von der Güte von Jesus angezogen sind. Und darum ist, glaube ich, das eine wichtige Lektion mit den Stilen. Also was ist dein Evangelisationsstil?
Ja, das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank nochmal für das super Material. Wir durften das ja auch einbauen in unseren Grow-Kurs, unser Trainingsprogramm zur Alltagsmission. Und das ist eine schöne Lektion geworden, ja. Ja, du hast mal in einem Vortrag gesagt, lass dir von Jesus die Füße waschen. Was meinst du damit? Und wie kann das unsere Motivation zur Evangelisation verändern?
Ist ja die Szene, wo Petrus widersteht Jesus und sagt, hey, ja. Wenn einer die Füße wascht, dann nicht dir, aber doch noch nicht du mir. Und Jesus sagt, ich sage es jetzt in meinen Worten, wenn du dir nicht von mir die Füße waschen lässt, kannst du nicht mein Jünger sein.
Hast du keinen Teil mit mir oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau.
Ich übersetze ein bisschen frei. Hast du keinen Teil an mir. Und ich verstehe die Stelle so, dass Jesus sagt, schau mal, Markus 10, 45, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um dir zu dienen. Und weißt du, da beginnt's wieder. Wenn Jesus mir nicht die Füße waschen darf, wenn ich nicht erlebe, dass er mir dient, und zwar auch dort, wo es stinkt bei mir, wo ich bin doch auch ein Sünder. Ich bin einer, der täglich auf die Gnade angewiesen ist. Wenn ich das vergesse, und dann wird es auch schwierig in der Nachfolge. Und es beginnt immer wieder dort, dass ich Jesus an mich ranlasse, dass ich Jesus alles gebe, auch meine Schwächen, mein Stolz, mein Minderwert, was auch immer. Und dass Jesus mir dienen darf. Und ich glaube, dort beginnt es immer wieder in dieser Zeit mit Jesus, mir von Jesus dienen lassen. Das heißt auch, ich darf von ihm radikal ehrlich werden. Er weiß es ja sowieso. Für mich heißt es, ich lebe auch eine Zweierschaft mit einem Freund, wo wir uns regelmäßig über unsere möglichen Abgründe austauschen, über Sexualität, über Macht, über Geld, wo wir offen miteinander reden, wo wir uns sagen, wenn wir auf die Schnauze gefallen sind und einander Sünde bekennen, wie es im Jakobusbrief heißt. Und es heißt dort, wenn ihr einander eure Sünde bekennt, Jakobus 5, dann werdet ihr heil werden, gesund werden. Also wo Jesus mir dienen möchte. Und wenn ich das nicht mehr erlebe, dass Jesus mir dient, oder wenn ich das nicht zulasse, dann habe ich auch nichts zu sagen, glaube ich. Und ich merke auch, viele Christen haben auch so eine oberflächliche Beziehung zu Jesus, weil sie die eigenen Abgründe noch nicht so gut kennen. Also je älter, dass ich werde, und das sage ich jetzt wirklich nicht fromm gemeint, je älter, dass ich werde, merke ich, dass meine Schwächen für die Evangelisation für Jesus nie ein Problem sind. Im Gegenteil, wenn ich mich verletzlich mache bei Menschen und sage, da habe ich zu kämpfen, da bin ich auf die Schnauze gefallen, da brauche ich Jesus, weil ich es alleine nicht bringe, und zwar ehrlich, dann schafft das Nähe. Und Jesus sagt, in der Schwachheit bin ich stark. Ich hatte Krebs vor drei Jahren. Ich hatte wieder mal eine Depression, nochmals. Und ich durfte in der Depression jemanden zu Jesus führen. Und wo ich merke, ich bin ein Mensch, total angewiesen auf Jesus. Ohne ihn geht's nicht, aber das ist für ihn kein Problem. Früher dachte ich, er baut sein Reich mit meiner Stärke. Heute, weil er baut wirklich viel mehr mit unseren Schwächen. Aber das heißt, wir dürfen unsere Schwächen eingestehen. Sagen, ja, ich bring's da und da bringe ich es nicht. und ich darf damit zu Jesus gehen und mich mir von ihm dienen lassen. Das würde ich sagen, heißt das.
Ja, vielen Dank. Reto, lass uns noch ein bisschen über 42 Tage für meine Freunde reden. Das ist ein Kurs, den du entwickelt hast. Worum geht es dabei? Was ist die Vision 42 Tage für meine Freunde?
Es ist eigentlich genau das, was wir geredet haben. Die Vision ist, dass eine Kultur entsteht. Ich bin damals hingegangen, vor was sind das, über 20 Jahren, und habe mir überlegt, welche evangelistischen Werte möchte ich in unserer Kirche sehen? Also welche evangelistischen Werte sollen unsere Gemeindeglieder verstehen und auch leben? Und dann habe ich etwa 30 Werte mir aufgeschrieben, gesammelt, Bücher gelesen und habe gemerkt, welches sind die 6 wichtigsten? Heute würde ich sagen, es sind 7. Im Moment sind es noch 6. Wenn es eine Neuauflage gibt, würde ich noch einen 7. hinzufügen. Was sind die 7 wichtigsten Werte, die ich möchte, dass unsere Kirche lebt? Und die Werte, die ich, kann ich euch kurz sagen, die ich dann rausgesucht habe. Das erste ist, wir verbreiten die gute Nachricht aus Überzeugung. Oder wenn ich keine Überzeugung habe dafür, dass Jesus das Beste ist zum Leben und zum Sterben, warum soll ich das anderen weitergeben? Wenn ich keine Überzeugung habe, dass Menschen ohne Jesus verloren sind, warum sollte ich ihnen das weitergeben? Also das ist ein umkämpfter Platz zurzeit, oder? Also habe ich die biblischen Wahrheiten, nehme ich die und lasse die Bibel mich verändern oder verändere ich die Bibel? Also das ist eine Grundfrage. Habe ich eine Überzeugung? Dann das Zweite ist, ich verbreite die gute Nachricht, da haben wir darüber gesprochen, wie es mir entspricht, also mein Stil entdecken. Das Dritte, ich verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich mich investiere. Oder Beziehungen heißt, ich investiere mich in Menschen, das heißt Zeit, Geld, Gebet. Ich investiere mich in sie, das passiert nicht einfach so. Menschen wollen Beziehungen und wenn wir eine Chance haben in unserer Zeit, dann ist es, dass viele Menschen sind total einsam. Total vereinsamt. Die können alles haben, aber sind einsam. Also ich brauche ein Investment von Zeit. Ich lehre darüber, was das heißt. Dann, ich verbreite die gute Nachricht, indem ich mich echt für Menschen interessiere. Oder Menschen sind keine Evangelisationsobjekte. Wirklich nicht, sondern es sind Menschen mit einer Geschichte, mit Wunden, mit Sehnsüchten. Und ich fange mich echt an, dafür zu interessieren. Ich kann ein Beispiel sagen, ich hatte vor ein paar Jahren habe ich einen Leserbrief geschrieben in einer Wochenzeitschrift. Da habe ich berichtet, dass Manager die Sterne befragen. Und ich habe geschrieben, sie müssen nicht die Sterne befragen, sondern der die Sterne geschaffen hat. Das wäre viel besser. Sie können direkt zum Chef. Dann habe ich einen Brief bekommen von einem, der das gelesen hat. Wunderschöne Schrift, hat mir geschrieben. Schreibt der sehr geehrter Pelli, ich schreibe immer, wenn Christen ihren Senf dazugeben zu esoterischen Praktiken, relativ aggressiv, freundliche Grüße. So. Dann habe ich diesem Mann zurückgeschrieben und habe gesagt, lieber Herr Barnauer, danke für Ihre Reaktion, das schätze ich sehr und ich würde Sie gerne kennenlernen. Wir haben uns getroffen, das war so wie bei einem ersten Date, oder? Weiß nicht, was auf dich zukommt. In einem Café kam ein 76-jähriger Mann mit einem so französischen Perret. Herr Bernauer, ich bin der Reto Pelli, haben wir Kaffee getrunken, habe ich ihn gefragt. Herr Bernauer, erzählen Sie mir Ihre Geschichte mit der Kirche. Dann wurde es ganz, ganz still und dann hat der Mann, kamen Tränen, und dann hat er mir erzählt, was er erlebt hat in der Kirche, wie gewalttätig der Pfarrer war, wie ihnen die Bibel um die Ohren geschlagen wurde und so weiter. Und ich saß dort und dann habe ich gesagt, Herr Bernauer, ich möchte mich entschuldigen für meine Brüder, was sie ihnen angetan haben. Hat geschluckt, wie ich auch. Von da ist eine Freundschaft entstanden. Wir haben uns immer wieder getroffen. Er kam sogar an unsere Hochzeit. Und das letzte Mal, als wir uns trafen, sagte er mir, Reto, ich werde diese Gespräche mit dir in der Ewigkeit noch brauchen. Mhm. Er hat sich nicht klassisch bekehrt nach 4 Punkten, aber ich glaube, in seinem Herz ist einiges passiert. Und ich glaube, ich werde ihn wiedersehen in der Ewigkeit. Aber es hat angefangen, indem ich mich echt für ihn interessiere. Und Achtung, wenn du beobachtest, das sind 4 Werte, wir reden noch nicht. Das sind evangelistische Werte. Das heißt, ich muss mich für Menschen echt interessieren. Oder wenn du zu mir kommst und sagst, hey Reto, ich habe ein Augenleiden, dann sag ich, ah, super Christian, dann nimm doch meine Brille. Ich weiß genau, was du brauchst. Und du siehst meine Brille und es wird nicht funktionieren. sondern ich muss zuerst verstehen, wo du stehst. Ich muss verstehen, was dich hierher gebracht haben. Viele sind verletzt, ganz viele verletzte Menschen von Christen, verletzte Menschen von Kirche, verletzte Menschen. Und wenn wir da zu schnell beim Evangelium sind, dann ziehen wir ihnen etwas rüber. Also wir machen die Diagnose gar nicht richtig. Und dann wäre dann der nächste Wert, ich interessiere, wer bist du, wo bist du, und dann ich verbreite die gute Nachricht, erzählen. Dann kommt das Erzählen. Also wie kann ich das Evangelium so erzählen, dass der andere das versteht? Vielleicht mit einer Skizze, vielleicht mit guten Bibelstellen, die dazu passen. Natürlich sollen wir das auch lernen. Fünfter Wert, beim vierten auch noch, wie erzähle ich meine Geschichte, wie kann ich gut meine Geschichte erzählen. Aber Achtung, das ist erst der fünfte Wert, vorausgingen ein paar andere. Und dann der sechste, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus, indem ich einlade. Ja, wie lade ich dann ein zu Jesus? Wie mache ich das ganz praktisch, wenn ich mit einem Café sitze? Letzte Woche war ich in der Sauna im Fitnessclub, da habe ich einen Investmentbanker oder was war er, Vermögensverwalter kennengelernt, habe in Monaco gelebt, in Paris. Wir kamen auf den Glauben zu sprechen und bin ich bereit da, wie kann ich ihm von Jesus sagen? Ich habe ihn dann eingeladen in den Gottesdienst und habe ihm einen Text geschickt noch nachher. Einfach, dass wir fit werden in diesen Themen auch, also dass wir lernen, wie kann ich die Geschichte weitererzählen, und das müssen wir üben. Und dürfen wir üben. Und das sind sechs Werte. Der siebte Wert, den ich jetzt noch beifügen werde, ist, wir verbreiten die gute Nachricht in der Kraft des Heiligen Geistes. Weil ohne den Heiligen Geist wird es nicht, er ist der Chefevangelist, er ist der, der die Leute zusammenfügt. Und das sind sieben Predigten. Einerseits, also man macht eine Gemeindekampagne. Du hast vorhin den Satz gesagt, Fokussierung geschieht durch Eliminierung. Das heißt, wir halten 7 Wochen das gesamte Gemeindeprogramm an und fokussieren uns auf diese 7 Werte. Dazu gibt es 7 Schulungsabende, also wo wir die Gemeinde trainieren, sei das in Kleingruppen oder wo wir so in der Gemeinde zusammenkommen. Und dann gibt's noch einen Abschlussgottesdienst, wo wir feiern. Es gibt auch stille Zeitmaterial, wo wir diese Werte auch Zeit betonen oder gelehrt werden mit Bibeltexten. Und das bewirkt in den Kirchen, dass mal die Kirche wie ein Feuer entfacht für die Evangelisation. Und aber nicht nur einfach ein Strohfeuer, sondern wo es eben um Werte geht. Das entsteht Hitze. Jetzt Achtung, man kann die Kampagne machen und dann denken, einen Haken dahinter. Das ist natürlich nicht so, sondern es ist lediglich mal ein Starter-Kit, um die Gemeinde da fitter zu machen. Und dann muss man dranbleiben. Also Werte brauchen Hitze. Und wenn du die Hitze wegnimmst, fallen auch die Werte wieder zusammen. Oder ich brauche das Beispiel mit einer Tasse Kaffee, die heiß ist. Was musst du machen, dass es kalt wird? Gar nichts.
Abwarten.
Wird von alleine kalt. Also Werte brauchen Hitze. Und das ist die Aufgabe der Leiterschaft, wieder zu schauen, dass diese Kultur oder diese Werte hochkommen. In 42 Tagen haben wir eigentlich nur für uns selber gemacht und dann kamen Anfragen von anderen Gemeinden und dann haben wir das mal in Eigenregie gedruckt, noch ganz handsärmlich, und dann kamen Fragen, könnten wir es auf Italienisch übersetzen, auf Französisch, auf Italienisch, auf was noch, ich glaube, ja, Französisch und Italienisch. Dann kamen andere Verlage und mittlerweile sind es, glaube ich, über 30.000 verkaufte Hefte und über 350 Kirchen in deutschsprachigen Europa, die diese Kampagne schon durchgeführt haben. Ja.
Der Kurs ist ja darauf ausgelegt, oder diese Kampagne ist darauf ausgelegt, dass man ihn als Gemeinde macht und nicht als Einzelner. Warum?
Ja, weil wir möchten, dass die ganze Gemeinde in Fahrt kommt, oder? Das muss ein Gemeindeprojekt sein. Also wenn du interessiert bist, dass deine Gemeinde in 10 Jahren noch lebt oder in 20, sagen sind wir optimistisch in 20 und es kommen bei dir keine Menschen zum Glauben, dann musst du dir schon mal überlegen als Leiter, was kann ich tun? Was ist meine Verantwortung neben dem, dass wir beten und hoffen, dass Jesus tut? Und da glaube ich, das kann wirklich so eine Initialzündung sein, eine Gemeinde evangelistisch auf Kurs zu bringen. Und das heißt dann wirklich auch wieder, Fokussierung geschieht durch Eliminierung, mal alles weglassen im Gemeindeprogramm, konsequent weglassen, damit man Zeit hat, sich darum zu kümmern. Und unsere Beobachtung ist, dass die Gemeinden, die das wirklich durchziehen, die erleben schöne Sachen. Also wirklich, wo nachher auch was in Gang kommen kann. Und es ist ein Puzzleteil in einem Gesamtkonzept, würde ich sagen. Aber ein wichtiges. Ja.
Was ist, du sagst, du hast es mitbekommen, dass der schon in einigen Gemeinden was bewirkt hat, auch wenn über 300 Gemeinden ihn gemacht haben. Aber gibt es auch Gemeinden, wo irgendwie was schiefgelaufen ist bei der Gemeinde, die eher Schwierigkeiten hatte bei der Umsetzung?
Ja, das gibt es natürlich immer, gibt es auch da. Also wenn man gedacht hat, oder wir können jetzt nächste Woche damit starten, das kommt nicht gut. Das braucht eine Vorlaufzeit. Je größer die Gemeinde, umso länger. Und man muss das sauber vor den Boden beackern. Also ich empfehle zuerst mal mit der Gemeindeleitung sich darüber im Klaren werden, wollen wir das wirklich und sind wir als Gemeindeleitung mit dabei? Wenn nicht, macht bitte nicht. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Ihr müsst eine Überzeugung haben, und zwar geschlossen dafür stehen. Dann sollte man die Mitarbeiter als nächstes gewinnen. Also den Mitarbeitern mal, und dort fängt jede Vision fängt immer mit der Not an, mal zu sagen, hey, wir haben ein großes Problem. Lasst uns das mal definieren. Wir erreichen kaum Menschen mehr mit dem Evangelium. Aber wir haben eine Idee, wie wir das ändern könnten. Und dann die Mitarbeiter zu gewinnen, also auch da im Vorgehen weise sein und dann die ganze Gemeinde mitnehmen. Und dann gibt es keine Hauskreise in dieser Zeit und keine Kleingruppen, sondern dann machen alle, klinken sich damit ein. Und ich mag mich erinnern, bei uns damals waren wir, glaube ich, etwa 300 Leute, da haben vielleicht 250 mitgemacht oder so. Und das gab dann schon eine Dynamik. Also wenn 250 sich zurüsten lassen, da kommt was in Bewegung. Und spannend war dann, wir hatten sogar Leute dabei, die keine Christen waren. Das ist dann immer die Frage, wie predigt man dann so ein Thema, wenn keine Christen dabei sind? Und ich finde, das ist überhaupt kein Problem. Man muss es nur adressieren. Ich habe dann gesagt, Leute, heute Morgen haben wir das Thema, wie wir die gute Nachricht weitergeben können. Weil wir Christen sind nicht so gut darin, vielleicht bist du heute da und bist noch gar kein Christ, dann ist das ideal für dich, du darfst dich entspannen, du musst nämlich gar nichts, du darfst einfach zuhören, wie wir da besser werden. Und Leute kommen zum Glauben durch diesen Kurs, obwohl es eigentlich nicht ein Kurs ist für Menschen, die Jesus nicht kennen. Ja. Genau. Also man kann schon eben kurz sagen, genug lange planen, Budget dafür einplanen. Bei uns gab es nach diesem Abend immer wunderbare Kuchen und es war auch schön gemacht. Es gab noch Kaffee, auch Gemeinschaft. Also das darf auch was kosten. Rein von der Aufmacher, die Predigten, hat Theaterszenen dabei, es hat grafisches Material dabei, das kann man alles unter 42tage.de, weiß nicht, kann man vielleicht dann noch reinbringen, kann man auch eine Lizenz lösen und dann kann man den Kurs, sämtliches Material kriegt man dort zum Runterladen. Und es ist auch eine Entlastung für die Pastoren, weil man viel also die Predigten, die Inspiration für die Predigten kriegt und so weiter.
Ja. Ja. Ja, an euch, die hier zuhört oder zuschaut, hast du schon selber positive Erfahrungen mit Evangelisations- oder Glaubenskursen gemacht? Dann schreib uns gerne deine Erfahrungen an machbar@heukelbach.org. Reto, reden wir noch über unseren letzten Punkt. Wie sieht's aus in der Schweiz? Wie aktualisiert, wie säkularisiert ist die Schweiz unterwegs? Wie sieht so der geistliche Grundwasserspiegel aus? Du hast ganz am Anfang ja mal gesagt, boah, wir leben hier in einem der reichsten Länder. Wir sind so gut versorgt. Wie fragt überhaupt noch jemand nach Gott?
Ja, die Frage, viele Leute fragen nach Gott, ohne dass sie es wissen. Also wir haben, meine Beobachtung ist, ich habe vorhin schon was dazu gesagt, wir haben eine riesige Einsamkeit, auch in unserem Land. Also ich wohne in Rapperswil am Zürichsee, ich habe gesagt, Roger Federer wohnt hier, das ist eine der reichsten Gegenden überhaupt, Goldküste Richtung Zürich. Und wir merken, dass viele Menschen einsam sind, sehr einsam, dass viele Menschen alles haben und trotzdem total einsam sind oder unerfüllt. Und das Fragen ist vielleicht nicht so sehr, sie erwarten jetzt nicht, dass Gott ihnen dieses Vakuum füllt, aber sie sind auf der Suche. Wir haben hier in unserer Gegend würde ich mal sagen, ein esoterisches Epizentrum, hat ganz viele Geistheiler und irgendwelche esoterischen Angebote und so weiter. 8 von oder 7 von 10 Leuten, die zum Glauben kommen, haben irgendwelche Erfahrungen mit Handlinien lesen oder pendeln oder weiß ich was. Also die Leute suchen die Frage auch, sie suchen auch nach Spiritualität. Die Frage ist, ob wir bereit sind. Also da. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich positiv. Die Leute sind auch offen. Ich merke, es ist nicht mehr so die Abwehrhaltung, wie es vielleicht auch schon war. Also man beobachtet sehr genau und ich merke, was auch gesucht wird, ist Authentizität. Also sie spüren sehr schnell, ob Menschen echt sind oder ob man ein frommes Theater macht. Und von daher, ich habe den Eindruck, es ist eine neue Offenheit da. Ich erlebe es ja auch. Wir haben Alpha-Kurse mit 80 Teilnehmern einmal im Jahr. Und das sind Leute aus allen Schichten. Und es ist spannend. Da erlebe ich eigentlich auch eine große Offenheit. Also, genau. Von der Gemeindelandschaft her erleben wir etwas, was es so noch nie gab in der Schweiz, zumindest seit ich im Gemeindedienst bin. Und zwar gibt es nächstes Jahr eine Konferenz, vielleicht habt ihr von da schon gehört, eine Kirche für andere heißt die, nach dem Zitat von Bonhoeffer. Die Fragestellung ist, wie können wir wieder Kirchen werden für andere? Und was ich extrem spannend finde und wo ich glaube, wo der Heilige Geist tatsächlich etwas im Orchestrieren ist, ist Folgendes. 15 Kirchenverbände haben sich zusammengeschlossen für dieses Thema. Das muss man sich mal geben. Also es ist nicht irgendein Randthema. Und zwar Kirchenverbände von links bis rechts haben gesagt, das muss neu unser Thema sein. Wie können wir Kirchen werden für andere? Und das begeistert mich. Es wird 2 Hubs geben in der Welschen Schweiz, also französisch sprechenden Schweiz. Einer wird hier in Rapperswil sein. Und es gibt mittlerweile bereits 20 weitere Hubs im ganzen Land verteilt, auch in der italienischen Schweiz, die Konferenz übertragen werden. Und das hat so in der Schweiz noch nie gegeben, dass man sich findet bei diesem Thema, weil die Not ist schon groß. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil ich denke, wenn wir Christen uns bei diesem Auftrag eins machen, das wird Auswirkungen haben in der realen Welt und auch in der unsichtbaren Welt, weil da ist eine riesige Verheißung drauf. Oder wenn wir eins sind, dann wird die Welt erkennen. Und das Coole ist an diesem Konzept, ich bin da mit drin im Leitungsteam, nicht das ist das Coole, sondern das Coole ist, dass wir einen 10-Jahres-Plan haben. Also unser Ziel ist Kulturveränderung der Kirchen. Es soll nach der Konferenz soll es sogenannte Learning Communities geben, wo wir aus verschiedenen Kirchenverbänden lokale Learning Communities haben, wo die Leitungen kommen. Man hat Impulsreferate, man lernt vor Ort und sie werden gecoacht, wie man zum Beispiel eine Kultur generieren kann. Und dann alle 3 Jahre wieder eine weitere Konferenz. Ich bin echt sehr gespannt, was der Heilige Geist hier gerade orchestriert. Und das stimmt mich sehr positiv, weil man endlich, endlich sich um den Auftrag kümmert.
Da geht dein Herz auf.
Voll. Du spürst es.
Die Kirche hat ja eigentlich nicht so ein gutes Image. Wo setzen wir bei säkularen Menschen an, wenn sie über Kirche ja so eine Meinung haben? Was hast du da für einen Rat?
Was ich vorhin gesagt habe, ich frage Leute ganz oft, das ist für mich eine Einstiegsfrage, auch in ein evangelistisches Gespräch, erzähl mir mal deine Geschichte mit der Kirche. Und dann gehe ich nicht auf Verteidigung, und schon gar nicht auf Rechtfertigung, sondern dann gehe ich mit dem Seelsorgeherz hin und versuche mal den Schmerz und die Not zu verstehen, die diese Person hat. Übrigens, meine Art zu evangelisieren, ich nenne dies Evangelisation, seelsorgliche Evangelisation. Also bei den Nöten der Menschen ansetzen. Was haben sie erlebt? Was sind ihre Verletzungen? Und dann dort Jesus hineinlassen. Und wenn sie erleben, wie Jesus ihnen dient, sind wir wieder bei Fußwaschen. Wenn sie erleben, Markus 10, 45, dass er ihnen dient, dann öffnen sie ihr Herz. Also mein Rat wäre dort anzusetzen, lasst uns definieren und dann vielleicht mitweinen. Beispiel auch hier wieder, ich hatte einen Mann, der hat ein Doppelleben geführt, war Transvestit. War ein erfolgreicher Geschäftsmann, nachts war er Transvestit und man könnte jetzt sagen, oh, Wüst und Sünde und weiß ich was alles. Und der war als Susi unterwegs, muss man sich mal geben, im Rotlichtviertel überall. Und dann kam der zum Glauben und hat davon berichtet. Und ich habe ihn gefragt, und ich kann das erzählen, weil er hat das öffentlich gemacht und er ist schon gestorben, und hat dann gesagt, habe ich gesagt, erzähl mir mal deine Geschichte. Jetzt war er in einem Kloster und nachts wurden alle Jungs rausgenommen und missbraucht. Und dann hat er sich gesagt, wenn ich Mädchenkleider trage, passiert mir das nicht. Das war so der innere Zusammenhang, versteht ihr? Und dann hat man diesen Mann, der das als Transvestit lebt, vor sich. Und plötzlich verurteilt man ihn nicht mehr, sondern man hat Erbarmen, weil da ganz viel Leid passiert ist. Und dann beginnt Jesus aufzuarbeiten und gnädig zu sein und wiederherzustellen. Und Achtung, nicht von heute auf morgen, nicht mit einem Schlag, sondern das sind Prozesse. Und dann sind wir gefragt, gehen wir den langen Weg mit diesen Leuten? Und Klammer auf, ich bin übrigens auch nicht fertig. Braucht Jesus immer noch. Vermutlich und sicher, bis er wiederkommt oder ich sterbe.
Ja, das Leben wird nicht nur in Gnade begonnen, sondern muss auch in Gnade gelebt werden. Ne?
Ja, absolut. Und Gnade bitte nicht nur für die Bekehrung, sondern auch für die Heiligung.
Ja. Wie ist es bei Freikirchen? Was haben die so für einen Ruf? Und verändert sich das irgendwie?
Ich glaube, man hat hier auch gut gearbeitet. Man hat den Dachverband für Freikirchen, die hat man sich zusammengetan in der Schweiz. Und man hat bewusst auch, macht bewusst Pressearbeit, auch Imagearbeit, wo man Stellung nimmt, gut Stellung nimmt, proaktiv Stellung nimmt zu guten Themen, damit man endlich aus der Schublade rauskommt. Die Freikirchen sind nur gegen Homosexualität, sondern zum Beispiel jetzt, sondern dass man positiv auch uns erlebt. Und da macht man seit Jahren einen guten Job und ich nehme wahr, dass Freikirchen immer besser auch wahrgenommen werden. Es ist natürlich eine große Bandbreite auch da. Bei uns war es so in Rapperswil, vor etwa 15 Jahren kam einer aus dem Stadtrat und wir sind lange unter dem Radar geflogen in der Stadt, weil als wir noch kleiner waren. Und dann hat er uns gesagt, sie möchten Montreux, die Stadt am Genfersee, ist bekannt für Jazz. Wir möchten nicht, dass Rapperswil bekannt ist, dass so viele Christen hier sind. Und aber Jesus macht's und er baut weiter seine Kirche. Und mittlerweile haben wir wirklich auch in der Stadt einen guten Ruf. Einfach, weil die Leute kennen, die ins Prisma gehen und die machen in der Regel keine Probleme, die nehmen keine Drogen und zerschlagen nichts. Aber das ist auch Imageaufbau. Es tönt jetzt ein bisschen komisch. Also zum Beispiel haben wir uns getroffen mit dem Sektenbeauftragten für die Rallye-Info und haben ihn offen gefragt, wie werden wir wahrgenommen, was können wir lernen, sagen Sie uns, was wir besser machen sollten. Wenn irgendwas Negatives kommen würde, bitte reden Sie uns direkt an, wir möchten das wissen als Leiter. Und das hilft natürlich, wo du über Jahre auch da einen Ruf aufbaust. Oder? Und zwar nicht als Imagepflege, sondern als Echtheit und echtem Interesse.
Jetzt seid ihr eine Gemeinde, die wächst. Wie entwickelt sich so überhaupt so die Gemeindelandschaft in der Schweiz? Ist da Wachstum oder eher Stagnation?
Kommt sehr darauf an, was du anschaust. Es gibt beides. Ich glaube, es gibt wirklich Gemeinden, die wirklich wachsen. Die Frage ist dann immer auch noch Transferwachstum oder echtes Bekehrungswachstum, oder?
Also, mit Transferwachstum meinst du das, den heiligen Transfer, also dass Christen von einer Gemeinde zur anderen gehen?
Ja. Ob der so heilig ist, weiß ich nicht, aber genau. Und ja, da gibt auch alles. Es gibt ein paar ganz schöne Beispiele von Gemeinden, die wirklich wachsen, und dann gibt es auch viele, die stagnieren, gibt es auch.
Ja. Ja. Du hast gesagt, wir legen den Leuten so viele Hindernisse in den Weg, dass sie Jesus kennenlernen können. Welche Hindernisse siehst du da? Welche Hindernisse meinst du?
Die Aussage habe ich basierend auf der Apostelgeschichte, wo sie diskutieren, ob die Heiden sich beschneiden lassen müssen, dass sie Christen werden. Und dann steht ja Jakobus, der Bruder von Jesus, auf und sagt, hey, lasst uns den Heiden nicht unnötige Hindernisse in den Weg legen. Also zum Glück hat er das damals gesagt, sonst müssten wir bei jeder Bekehrung noch einen chirurgischen Eingriff machen. Und das hat mich schon sehr animiert. Was heißt denn das bei uns, dass wir den Heiden Hindernisse in den Weg legen? Also zum Beispiel, Hindernis könnte sein, dass wir in einer Sprache sprechen in unseren Predigten, die nicht verstanden wird. Also das Blut Jesu reinigt uns. Hm. Ja, was heißt das für einen Mensch, der Jesus nicht kennt? Das sind Zombies oder weiß ich was. Also dass wir gut auf die Sprache achten. Wir haben oft auch eine Subkultur oder wir machen jetzt Worship. Nein, wir singen Lieder. Also so, das sind so Feinheiten, also Sprache wäre eines. Für mich ist auch ein Hindernis, das ich viel sehe, ist, dass du in die Kirche gehst und die Kirche ist eigentlich 50 Jahre zurückgeblieben. Also die Leute sind alle, leben in dieser Welt, aber sie sind von der Form und von der Art, wie man kommuniziert und wie man macht, es ist 50 bis 100 Jahre zurück. Also solche Dinge. Kultur heißt auch, oder Hindernisse in den Weg legen. Also, oder wenn die Leute abgehalten werden, Jesus nachzufolgen, dann bitte wegen dem Inhalt und nicht wegen der Verpackung.
Ja.
Ich stelle die einfache Frage, warum hat Gott die Banane gelb gemacht und krumm? Antwort, damit jeder Affe sie findet. Frage, ist die Bananenschale das Zentrum? Never ever. Nein, ist es nicht. Gott hat sich's geleistet, eine wunderbar gelbe Banane zu machen, die leuchtet. Wunderschöne Verpackung, jeder Affe denkt, wow, die muss ich haben. Macht die Banane auf und dringt durch zum Fruchtfleisch. Ich glaube, dass viele Kirchen, dass wir im Inhalt glasklar sein sollten. Da geht's um Jesus, da geht's um Erlösung, da geht's um Sünde, da geht's um Zielverfehlung, da geht es um Umkehr. Aber in der Verpackung, die sollte zeitgemäß sein. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich sage, ich bringe das also nicht, ich tue das nicht mehr. Meine Beobachtung ist, dass viele Gemeinden genau das Umgekehrte machen. Die sind in der Verpackung stur und halten sie fest über Jahrzehnte und im Inhalt sind sie überhaupt nicht mehr klar. Also lasst uns die Verpackung ändern, ständig. Wie kann die Banane gelb sein, dass es die Leute gerne kommen? Die Leute kommen bei uns manchmal, die kommen, weil ihnen die Musik gefällt. Ist okay? Ist das das Zentrum? Nein. Und dann kommen sie, dann wird die Schale aufgemacht und dann finden sie Jesus. Also ich weiß nicht, ob ich es genug gut erklärt habe. Aber doch, gut.
Vollverständlich, ja. Und wie habt ihr das selber erlebt? Also wir haben eben von dem Transfer gesprochen. Ihr seid von 60 bis 1200 Menschen angewachsen. Wie viele davon sind wirklich echte Neubekehrungen?
Ich müsste die Hausaufgabe tatsächlich mal machen und das mal genau habe ich nicht gemacht. Ich kann aber sagen, immer wenn eine Gemeinde wächst, hast du auch Transferwachstum. Das kannst du fast nicht verhindern. Aber das ist nie unser erstes Ziel, wirklich nicht. Unser Ziel ist Menschen, die Jesus nicht kennen. Das ist der klare Fokus. Und bei Leuten, die aus anderen Kirchen kommen, da legen wir andere Maßstäbe an. Also mit denen sind wir strenger, wo wir sagen, hey, schau dir unser Leitbild an. Möchtest du das? Wir werden das nicht verändern. Wir werden unsere Aufträge festhalten. Und wenn du möchtest, dass unsere Gemeinde für ein anderes Thema steht, als wir jetzt stehen, dann geh in eine andere Gemeinde. Also da sind wir recht klar. Also wir sind lieb, nicht falsch verstehen, aber einfach klar von den Werten her. Und unser Ziel sind ganz klar die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und es ist schwierig, ich möchte mich jetzt keine Zahl festlegen, die nachher nicht stimmt, aber das Hauptwachstum ist Bekehrungswachstum. Das ist auf jeden Fall so. Zum Beispiel, ich habe ein Alpha-Live-Team mit, das sind jetzt etwa 18 Kleingruppenleiter oder Moderatoren. Zwei Drittel davon sind selber da zum Glauben gekommen. Also es sind wirklich viele. Wir haben mittlerweile in der Kirchenleitung, das oberste Gremium bei uns, sind Leute drin, die hier zum Glauben gekommen sind. Also Ist so. Und auch da, der Fokus muss immer wieder klar sein. Wir bauen Kirche für die, wir sind der einzige Verein, der für die baut und für die besteht, die noch nicht hier sind. Gibt's, glaube ich, nirgends.
Reto, du hast mal gesagt, geistliche Schlachten schlagen wir mit geistlichen Waffen. Welche Rolle spielt denn Gebet konkret in eurer Gemeindearbeit?
Eine wichtige Rolle. Wirklich eine wichtige, aber auch eine umkämpfte Rolle, muss ich auch sagen. Also wir haben alle 14 Tage einen Gebetsabend. Wir haben jede Woche Männerfrühgebet mit etwa 50 bis 70 Geschäftsleute, die sich am frühen Morgen treffen zum Beten. Wir haben diverse Gebetsgruppen. Wir gehen davon aus, oder wir leben das als Leiter, auch unsere eigenen Gebetszeiten vor. Aber es ist auch ein umkämpfter Platz. Aber wir halten das Gebet schon hoch, ist uns schon wichtig.
Ja, ist auch ein sehr wichtiger Wert, ja. Reto, vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke und guten Impulse. An euch, die ihr zugehört habt, wenn du mehr Impulse für deine Alltagsmission haben möchtest und auch Podcast-Empfehlungen, dann abonniere unseren Newsletter unter holkebach.org/newsletter. Und wir haben eben auch kurz drüber gesprochen, 42 Tage für meine Freunde. Reto, wir haben ja im Vorfeld mal vor einiger Zeit miteinander gesprochen, also meine Kollegen aus dem Werk hier, das war uns sehr, sehr hilfreich. Auch den Kurs, den wir uns da angeschaut haben. Wir haben auch Sachen adaptieren dürfen daraus für Grow, unser Trainingsprogramm, was wir vor ungefähr 3 Monaten gestartet haben, was auch schon in einigen Gemeinden angekommen ist. Falls ihr das noch nicht kennt, schaut euch auch das mal an, holkebach.org/grow. Reto, wir kommen zum Ende und ich habe die 3 Fragen immer am Ende. Welches Buch kannst du empfehlen? Was meinst du, sollte ihr, der Hörer, die Hörerin, unbedingt lesen? Neben der Bibel.
Genau. Ich habe mir lange überlegt, ich habe 3 Bücher da. Ich nehme jetzt einfach eines.
Nee, du kannst auch alle 3 sagen. Hau raus.
Also, das erste wird euch ein bisschen überraschen, ist von Henry Nouwen. Es heißt, nimm dein Bild in sein Herz. Ist eine Betrachtung über die Geschichte der beiden verlorenen Söhne. Ist ein seelsorgerliches Buch, wo es darum geht, den Vater besser kennenzulernen und vielleicht auch mich als älteren Sohn, der auch nicht zu Hause ist, und auch den jüngeren Sohn. Ich liebe Henry Nouwen. Er ist einer, der schreibt für die Seele, fürs Herz. Kann ich sehr empfehlen. Ist eines meiner Lieblingsbücher. Das zweite geht in die ähnliche Richtung, ist nicht eine Motivation zur Evangelisation im klassischen Sinn, sondern es geht wieder um dein Herz, gütig und sanft, von Dan Ortlund, wo es darum geht, Jesus noch besser kennenzulernen. Also Jesus, wie ist er? Weil ich glaube, das ist die Hauptmotivation. Das dritte Buch, das ist vermutlich vergriffen, aber vergriffen kriegt man es noch. Das heißt, so wird ihre Gemeinde ansteckend. Ist so Mark Mittelberg, ehemaliger Willow-Creek-Pastor, heute Apologet, sehr gut geschrieben, ist für mich ein Klassiker für Leiter. Wie können Sie Ihre Gemeinde auf Kurs bringen?
Vielen Dank, sehr gut. Was ist deine eigene größte Herausforderung beim Thema Alltagsmission in der Gemeinde? Du bist Pastor, Leiter. Wie erlebst du das?
Dass ich mir immer wieder Freiraum schaffe für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Also ganz persönlich, oder? Ich habe es leider mit 95% Christen zu tun in meiner Aufgabe. Und dass ich mich nicht zudecken lasse von all dem, was man auch noch sollte. Und immer wieder den Freiraum schaffe, um Zeit mit Menschen zu verbringen, die Jesus nicht kennen. Aber darum kämpfe ich.
Ich fühl's. Mir geht's auch so. Und die letzte Frage: Welchen Tipp hast du für unsere Hörer, den sie gleich diese Woche umsetzen können?
Nimm dir mal eine halbe Stunde und stell dir die eine Frage, am besten mit deinem Tagebuch: Warum ist Jesus nicht nur das Beste zum Sterben, sondern auch das Beste zum Leben?
Vielen Dank, Reto, an dieser Stelle. Und danke, dass ihr mit dabei wart und empfehlt gerne den Podcast weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.